Ich glaube, wichtig zu verstehen ist, dass es gibt zwei große Dopaminpfade im Gehirn. Der mesolimbische Pfad ist eher der, der sozusagen die kurzfristige Belohnung für die verantwortlich ist. Mein mesolimbischer Pfad schüttet dann ganz schnell Dopamin aus. Der mesokortikale Pfad ist aber der, der sozusagen eher für die, wenn man jetzt über Social Media sich die ganze Zeit diese kurzfristigen Kicks abholt, wird der mesolimbische Pfad dadurch ganz, ganz stark. Da habe ich bei mir selber auch manchmal Angst vor, dass wenn wir...
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Mein heutiger Gast ist Dr. Theresa Kramer. Theresa Kramer fasziniert mich wirklich, weil sie für ihr junges Alter schon eine wahnsinnig lange Liste an wissenschaftlichen Publikationen hat. Sie ist Neurowissenschaftlerin, hat das Ganze zunächst in Europa gemacht, dann in Harvard und jetzt am MIT und forscht wirklich an ganz, wie ich finde, abgespaceden Dingen. Im Moment ist ihr aktuelles Forschungsprojekt, wie man durch Lichtsignale in einer bestimmten Frequenz Tieren, die blind sind, Mäusen in dem Fall, wieder das Sehen beibringen kann. Erzählen wir gleich im Gespräch nochmal im Detail. Aber was ich mit Theresa vor allem besprechen möchte, ist, wie unser Gehirn funktioniert, unser Dopaminsystem funktioniert und wie wir das Wissen über diese Zusammenhänge nutzen können, um das Auf und Ab unseres Lebens besser gestalten zu können. Theresa ist zudem Chief Science Officer, also die wissenschaftliche Leiterin eines Startups, was sich Food4 nennt. Und die stellen Nahrungsergänzungsmittel her. Und ich sage das hier so transparent, weil mich diese Nahrungsergänzungsmittel, und ich habe keine wirtschaftliche Verknüpfung, ich werde nicht bezahlt dafür, sie sind nicht Sponsor dieses Podcasts. Ich habe die Produkte selber gekauft, die ich getestet habe, aber die haben mich wirklich sehr fasziniert, weil ich dadurch in einem Prozess, wo ich wirklich mental Höchstleistungen bringen musste, und das ist, als ich mein Buch geschrieben habe oder nach wie vor noch schreibe, dass ich da probiert habe. Und ich werde in der Episode noch mehr dazu erzählen. Mir ist nur wichtig, aus voller Überzeugung habe ich sie eingeladen, weil ich möchte, dass sie uns erklärt, was da eigentlich passiert. Und ich hoffe nicht, dass Menschen das als Werbung aufnehmen. Ich weiß, dass ich dadurch meine Begeisterung dazu äußere, aber durch diese transparente Darstellung, wie gesagt, keine kommerziellen Hintergründe. Aber wenn Dinge für mich gut funktionieren, dann bin ich der Erste, der das auch gerne mit der Welt teilt. Und dementsprechend möchte ich das hier auch tun. Aber das ist nur ein kleiner Teil, worüber wir am Ende sprechen. Vor allem geht es jetzt darum, die wichtigsten Fakten zu unserem Gehirn, zu unserem Dopaminsystem, zu anderen Neurotransmittern zu verstehen, um diese dann nutzen zu können, dass wir so eben besser leben. Also, deshalb würde ich vorschlagen, wir steigen direkt ein in das Auf und Ab von Dr. Theresa Kramer. Theresa, du bist Neurowissenschaftlerin, wie wir gerade gehört haben. Ist für mich immer ein großes Privileg, weil ich habe großes Interesse in diesem Feld und probiere jede Quelle anzuzapfen. Ich sauge so 10 bis 20 Studien jede Woche in mich rein. Und das sehe ich auch so ein bisschen als meinen Job, die Brücke zu sein zwischen dem, was in den Neurowissenschaften entdeckt wird und erforscht wird, und dem Leben der Menschen. Weil meine Beobachtung ist, dass ganz viel einfach in eurer Bubble hängen bleibt von Erkenntnissen. Und das ist ja auch ein Grund, warum du hier bist. Deshalb vielen Dank. Du bist gerade aus USA angereist. Nicht nur für diesen Podcast, aber auch. Aber große Ehre. Was war denn so aus deiner Sicht, Theresa, so dieser Holy-Shit-Moment, wo du gesagt hast, meine Disziplin, die fasziniert mich so heftig?
Okay, ich glaube, der große Holy-Shit-Moment für mich war eigentlich, als ich noch im Master war, also noch im Studium, ganz jung. Und damals habe ich gelernt über sogenannte Critical Periods im Gehirn. Und das ist ein kleiner Bereich in der Entwicklung des Gehirns, in der das Gehirn wahnsinnig lernfähig ist. Und das war der Moment, in dem ich mir gedacht habe, holy shit, erstens, weil diese Lernfähigkeit danach rapide absinkt, und dadurch war ich natürlich so, oh Gott, jetzt bin ich schon weit darüber hinaus, mein Gehirn lernt gar nicht mehr so gut wie früher. Und dann natürlich der Anspruch, dass wir das irgendwann mit der Forschung oder mit der Medizin vielleicht wieder so lernfähig machen können, wie es einst war. Das war der Holy Shit Moment, und seitdem bin ich eigentlich nur, forsche ich immer noch in diesem Bereich, wie wir die Lernfähigkeit wieder erhöhen können.
Okay, jetzt fragen sich natürlich alle inklusive mir, wann ist diese Critical Period, diese kritische Periode?
Ja, da hat jeder, also das Gehirn besteht ja aus verschiedenen funktionellen Bereichen, und jeder funktionelle Bereich hat seine ganz eigene sensible Phase oder Critical Period. Mhm. Und das heißt, dass man ist sozusagen fertig mit knapp 25, aber da ist der präfrontale Kortex am spätesten dran. Also das, was uns zu Menschen macht, dieses vorausschauende Denken, Entscheidungsfindung, Impulskontrolle. Diese Lernfähigkeit entwickelt sich, aber ist dann leider vorbei mit 25.
Okay. Ich würde gleich gern noch tiefer ins Gehirn einsteigen, weil ich glaube, da tut es uns allen gut, ein gewisses Basiswissen zu haben, weil ja auch viele, viele Buzzwords auf Social Media rumfliegen. Aber bevor wir das tun, lass uns mal ein bisschen zurückspulen. Und ich finde es immer spannend, warum Menschen sich entscheiden, in so eine harte Disziplin zu gehen. Die ist kognitiv hart, sie ist mit harten Arbeitszeiten verbunden, oft wenig Belohnung, sowohl monetär, aber auch einfach teilweise forscht man jahrelang an Dingen und endet in einer Sackgasse. Also ein hohes Risikoprofil, würde ich sagen. Deshalb, was ist so aus deiner Sicht das früheste Ereignis in deinem Leben, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Also ich glaube, ich war schon immer wahnsinnig fasziniert von Krankheiten. Also alles, was wir nicht sehen können, Bakterien, Viren, das hat mich schon immer begeistert. Ich bin auch ein kleiner Hypochonder, das hat natürlich dem Ganzen noch in die Karten gespielt dazu. Mhm. Und deswegen, als ich dann angefangen habe, das zu studieren, war dann plötzlich der Moment klar, dass alle Krankheiten, die im Gehirn selber entstehen, die unsere Wahrnehmung der Welt verändern, das hat mich dann wahnsinnig begeistert. Also sozusagen, ich bin dann von den Krankheiten, die wir durch Bakterien und Viren bekommen, plötzlich geschiftet zu den Krankheiten, die im Gehirn entstehen.
Jetzt hast du gesagt, kleiner Hypochonder.
Ein großer vielleicht.
Oder ein großer, okay. Lass uns da ganz kurz mal, ich finde, weil das prägt ja auch Menschen, wie sie auf die Welt gucken und wie sie auch leben. Und ich kenne auch den einen oder anderen in meinem Umfeld, habe dafür aber persönlich nicht so ein großes Verständnis, bin ich ganz ehrlich. Und deshalb nimm uns doch mal mit in die Welt eines Hypochonder. Wovor habt ihr Angst? Warum habt ihr so eine übertriebene Angst? Wisst ihr, auf der einen Seite ist eigentlich irrational, aber kommt nicht aus der Haut raus. Also wie hat sich das bei dir auch gerne so in der frühen Zeit, also wann waren so die ersten Momente, wo du dich daran erinnert hast, dass du vielleicht anders auf Krankheitsrisiken reagierst als deine Mitmenschen?
Ich glaube, zu Hause in der Nähe unseres Zuhauses gibt es einen kleinen Teich. Und ich habe damals gelernt, dass es eine bestimmte Schneckenkrankheit gibt, die auch in Teichgebieten in Deutschland vor sich kommt. Und die heißt Schistosomias. Und dann war ich plötzlich so, dann habe ich mich nicht mehr getraut, in diesen Teich zu gehen. Und damals war ich, glaube ich, 16 und dann wusste ich, irgendwas ist hier nicht in Ordnung.
Okay.
Eine total absurde Angst, weil diese Schneckenkrankheit gibt es gar nicht so oft in Deutschland. Aber das war plötzlich für mich ein großes Risiko. Mhm. War es dann aber, ich muss dazu sagen, es hat sich dann irgendwann so entwickelt, dass ich mittlerweile der Typ bin, die gerne das Immunsystem challenged. Also andauernd sagen Leute, fass das doch nicht an in der U-Bahn oder das. Mittlerweile fasse ich alles an, weil ich fest davon überzeugt bin, dass ein gutes Immunsystem auch zwischendurch mal gechallenged werden muss.
Das heißt, bist du jetzt ins andere Extrem gewandert?
Vielleicht.
Oder wie?
Vielleicht, genau. War aber auch ewig nicht mehr krank. Also es scheint gut zu funktionieren.
Und wir haben zwei Vorgespräche geführt zu diesem Gespräch, weil ich es einfach gut verstehen wollte, was du machst. Und an einer Stelle hast du mir auch gesagt, dass du eine sehr enge Freundin hattest, die an einer bipolaren Störung gelitten hat oder vielleicht noch leidet. Und dass dich das auch geprägt hat im Blick darauf, wie unser Gehirn funktioniert, was Medikamente machen etc. Also nimm uns da doch nochmal mit, für die bipolar nur als Begriff kennen, was das ist und wie dich das auch so in deiner Einstellung zur Forschung, zur Wissenschaft mitgeprägt hat.
Ja, also bei den bipolaren Störungen, das war eine gute Freundin, wir haben damals zusammengelebt und sie wurde diagnostiziert mit einer bipolaren Störung, hatte davor auch schon, bipolare Störungen sind ja so charakterisiert, dass man starke Stimmungsschwankungen hat. Es reicht aber jetzt nicht, dass man freitags mal schlecht gelaunt ist und samstags gut. Das heißt, es müssen lange Zeiträume sein, in denen man entweder total euphorisch ist, also fast manisch, und dann sehr lange, 3 bis 6 Monate immer depressive Phasen und dieses Auf und Ab. Und als sie damit diagnostiziert wurde, es hat schon Sinn gemacht, ich würde auch sagen, die Diagnose, die war gut, die stand auch, aber dann wurde sie auf verschiedene Medikamente gesetzt. Und meistens ist das so bei Psychopharmakas, dass man 3 Monate wartet, ob das Medikament funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, wird man direkt danach auf ein neues Medikament gesetzt, bis man das Richtige gefunden hat. Jedes Gehirn ist ja anders. Und es hat bei ihr 3 Anläufe gebraucht, bis sie endlich dann ein gutes Medikament für sich gefunden hat. Und diesen Prozess mitzuerleben, zu einem gewissen Sinne war das auch eine Frustration mit dem Stand der Medizin, dass man immer noch so wahllos probiert, auch jetzt probieren wir das. Aber auch diese 9 Monate mitzuerleben war ja für sie auch wirklich nicht leicht, bis dann ein Medikament funktioniert hat. Und das hat mich damals auch sehr das fand ich wahnsinnig, also beunruhigend zum einen, aber natürlich auch faszinierend, welche einige Medikamente haben dann dazu geführt, dass sie nur noch manisch war, andere dazu geführt, dass sie fast nur noch depressiv war. Und das fand ich super spannend. Und dazu muss man auch sagen, dass man für Krankheiten wie bipolare Störungen oder Schizophrenie, das ist ja mittlerweile alles eine Spektrumskrankheit, fast immer noch seit 100 Jahren so Sachen wie Lithium verschreibt. Das ist ein Schwermetall, das ist einfach absurd. Und wir zumindest heute noch nicht mal genau wissen, was Lithium im Gehirn genau macht. Es gibt verschiedene Theorien, aber es wird dann einfach mal verschrieben und es wirkt und das war's dann, check. Und das fand ich immer bei der Medizin dann doch irgendwann ein bisschen enttäuschend. Das heißt, da kann man mehr machen, deswegen ab in die Neuroforschung.
So, und du bist eine Person von denen, die, die solche Dinge löst. Vielleicht ganz kurz, möchtest du ein bisschen näher ran, dass du vom Ding, genau. So. Und das zweite war, oder mehrere Sachen haben mich fasziniert, aber eine Sache, ich habe dich gefragt, woran forschst du denn jetzt im Moment gerade? Und das ist fast zu abgespaced für dieses Format, würde ich sagen. Wir werden gleich auch wieder ein bisschen alltagsrelevanter. Und trotzdem möchte ich, dass du mal für die Zuhörenden kurz erklärst, ich sag mal die Zusammenfassung, die ich verstanden habe. Ihr nutzt in eurem Labor am MIT gerade Licht, um Mäusen, blinden Mäusen, das Sehen wieder beizubringen. So, das klingt wie Science Fiction erstmal, vielleicht habe ich es auch überzogen, aber gib du mal die wissenschaftlich korrekte, aber dennoch verständliche Erklärung, was dieses Projekt ist und wie das überhaupt sein kann.
Ja, das ist wirklich ein total absurdes Projekt, in das ich da reingerutscht bin. Und da bin ich auch sehr dankbar drüber. Das, was wir wissen, ist, dass das Gehirn ja eigene Schwingungen hat. Und diese Schwingungen kann man über sensorische Mechanismen induzieren. Das heißt jetzt,
also
wenn
von außen, verändern.
Genau, also wir arbeiten hauptsächlich mit Licht und das Licht flackert dann bei 60 oder 40 Hertz, heißt 40 mal die Sekunde ein oder aus oder 60 mal die Sekunde ein oder aus. 60 Hertz kann die Retina nicht wahrnehmen. Das heißt, das merken wir gar nicht, dass es 60 mal die Sekunde an- und ausgeht. 40 Hertz können wir wahrnehmen. Ist ein bisschen unangenehm, da reinzugucken.
Also es wird übers Auge induziert, genau. Nicht direkt auf das Gehirn, sondern
genau.
Über den Sehnerv.
Wird über die Retina weitergeleitet. Und wenn es dann im visuellen Kortex landet, also dem funktionellen Bereich im Gehirn, der dafür verantwortlich ist, wie wir sehen und was wir sehen, können wir bestimmte neuronale Gruppen auch mit dieser Frequenz sozusagen, dass sie im gleichen Rhythmus mitschwingen. Und es gibt bestimmte Frequenzen.
Darf ich da kurz einhaken? Ja, das ist ja per se schon mal verrückt, oder? Also wir haben Gehirnwellen, die schwingen und dann sendet man Lichtenergie, Photonen auf das Auge und dann wird eine Information, die ich selbst nicht verstehe, über den Sehnerv in eine Region geleitet und daraufhin passen sich Gehirnwellenschwingungen an.
Ja, es ist wirklich total absurd und wir wissen, dass das Gehirn mehrere Schwingungen über einen Tag natürlich hat, eigene, also endogene Schwingungen. Aber dass man die so leicht manipulieren kann, war, glaube ich, ganz vielen nicht klar über ganz lange Zeit. Und dass man, was man vor allem mit denen bewirken kann. Und das, was wir jetzt in der Forschung machen, ist, dass wir halt es wirklich geschafft haben, eine blinde Maus wieder zum Sehen zu bringen. Das ist ziemlich absurd.
Und versteht ihr den Mechanismus schon? Oder?
Wir verstehen den Mechanismus noch nicht so ganz. Ich muss dazu sagen, das ist aber, glaube ich, auch wie bei Lithium. Es funktioniert und jetzt sind wir immer noch daran zu verstehen, wie. Und an dem Punkt sind wir gerade auch.
Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wisst vielleicht, dass ich einen sogenannten High-Energy-Club habe. Und für diesen High-Energy-Club ist eine exklusive Community von Menschen, die für sich entschieden haben, ein dauerhaft hohes Energielevel zu haben, trotz Stress, trotz Ambitionen. Trotz sozialen Verpflichtungen. Und in Kürze werden wir wieder ein paar neue Mitglieder in diesen High Energy Club aufnehmen. Wir treffen uns da zweimal im Monat live per Zoom, um über die allerneuesten und wichtigsten Themen und Entwicklungen rund um das Thema Energiemanagement, Recovery, Performance zu sprechen. Und ich würde mich richtig freuen, wenn wir einige von euch da auch entsprechend begrüßen dürfen. Den Link zur Warteliste, die wir bald wieder aufmachen, findet ihr in den Shownotes. Und für alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, die über diesen Link sich auf die Warteliste anmelden, haben wir ein ganz besonderes Willkommenspaket. Also es lohnt sich sehr und ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Jetzt ist Licht ja eine Methode. Es gibt ja auch im Markt verschiedene Audioanwendungen, wie binaurale Töne zum Beispiel. Da wird ja auch gesagt, das wirkt auf das Gehirn ein. Da gibt es auch Skeptiker, da gibt es Menschen, ich persönlich nutze die auch, sie funktionieren für mich auch. Kannst du das wissenschaftlich bestätigen, dass Schall auch in der Lage ist, die Gehirnwellen zu verändern?
Also wir arbeiten ja nur mit Licht, aber es gibt auch viele, die mit Auditory Stimulation arbeiten oder Tactile, also alles, was über die Haut funktioniert. Und das sind die gleichen Mechanismen wie bei den visuellen Flickern. Also mich würde es wundern, wenn es nicht auch mit Schall funktioniert. Das ist sehr plausibel.
Und wenn du jetzt mal 5 Jahre, 10 Jahre vorausschaust, welche Art von Anwendungen kann man oder Ziel für die breite Öffentlichkeit kann man aus solchen Projekten, die du gerade betreust, erwarten? Was wäre so der Best Case aus deiner Sicht?
Der Best Case Szenario wäre, und da sind wir glaube ich wieder bei den sensiblen Phasen, bei den Critical Periods, dass man die Lernfähigkeit wieder erhöhen kann, vor allem nach so einem, zum Beispiel nach einem Hirnschlag, dass man dem Gehirn wieder die Lernfähigkeit gibt, sozusagen schneller die motorischen Fähigkeiten wieder zu gewinnen. Das wäre ein Best-Case-Szenario.
Jetzt haben wir schon ein paar Mal das Gehirn erwähnt, dann lass uns da mal reingehen. Stell dir mal vor, du bist in deiner Gehirnanatomie-Vorlesung 1.0 und erklärst Menschen, die zwar das Gehirn kennen, aber jetzt nicht ganz tief in den Neurowissenschaften sind. Was sind so die 2, 3, 4 Bereiche, Funktionalitäten, die man verstehen darf, um das menschliche Verhalten, auch das Auf und Ab des Lebens etc. besser einordnen zu können?
Oh, das ist immer so schwierig, sich für eine zu entscheiden, weil das Ganze gehört ja zusammen als ein System funktioniert. Also wenn ein funktioneller Bereich schon nicht gut funktioniert, dann leidet die ganze Wahrnehmung darunter sozusagen. Aber wenn es ums Verhalten geht, dann ist mit Sicherheit das Striatum, dort wo Dopamin produziert wird, eines der wichtigsten, wenn es darum geht, um das menschliche Verhalten zu verstehen, dadurch, dass Dopamin sehr viel mit unseren Impulsen, mit unseren Impulsen zu tun hat, aber auch wie wir unser Leben leben, wonach wir suchen.
Kommen wir gleich noch im Detail zu Dopamin. Das heißt, das ist ein Bereich, Präfrontalkortex hast du vorhin schon genannt. Aus meiner Sicht würde noch die Amygdala dazu kommen, die einfach den Stressimpuls, Angst auslöst. Was sind so Bereiche, die aus deiner Sicht am besten erforscht sind und wo sind noch blinde Flecken, wo man zwar weiß, wo es lokalisiert ist, aber noch gar nicht so richtig die Funktion versteht in eurer Disziplin?
Da gibt es so viel, was man... was ist am besten erforscht? Also ich glaube, dass die Amygdala sehr gut erforscht ist. Das Striatum wahrscheinlich auch. Grundsätzlich, wenn es um den Cortex geht, um jetzt so spezifische Systeme wie der visuelle Cortex oder der Auditory Cortex, die sind alle sehr gut erforscht, weil die strukturell sich alle sehr ähnlich sind. Und das macht es natürlich leichter, wenn man einen Bereich gut verstanden hat, dass man die nächsten auch gut versteht. Also die sind alle sehr ähnlich in ihrem Aufbau, welche Zellen mit welchen verbunden sind und was bewirkt.
Jetzt ist dein Forschungsgebiet ja Lernen und da passiert ja auch viel im Gehirn, insgesamt im Nervensystem. Gib uns doch mal so einen groben Überblick, was Lernen, was wir alle kennen, das kann sowohl eine neue motorische Fähigkeit sein, es können neue Vokabeln sein, alles ist ja letztendlich Lernen, neue Sinneseindrücke in irgendeiner Form abzuspeichern. Was passiert da neurophysiologisch im Gehirn, wenn wir etwas Neues lernen?
Jetzt hängt natürlich wieder davon ab, wie alt man ist. Also wenn wir jung sind, lernen wir ganz schnell. Und das liegt daran, dass wir 2 große Formen der Lernfähigkeit haben. Das eine ist eine strukturelle Form der Plastizität und das andere eine funktionelle Form. Und die strukturelle Plastizität führt wirklich dazu, dass sich Neuronen neu verbinden. Also es werden neue Arme oder Beine gebaut. Dendrites nennt man das dann in Neurowissenschaften.
Dendriten,
genau. Und diese Lernfähigkeit ist ganz hoch, wenn man jung ist. Das heißt, wenn ich etwas lerne, werden wirklich neue Verbindungen gebaut. Und dadurch geht das Lernen auch sehr viel schneller.
Und jung heißt, welche Periode
jung
ist das?
Jung heißt, das Sehvermögen, das ist sozusagen, man lernt, bis wir 10 Jahre alt sind, richtig zu sehen, basierend auf dieser funktionellen Plastizität oder Lernfähigkeit. Und dann im präfrontalen Kortex bis 25. Alles, was danach passiert in jedem funktionellen Bereich, ist eigentlich nur noch plastisch. Das heißt, dass sich die Stärke der Synapse verändert. Es werden aber grundlegend, wird nicht die neuronale Morphologie verändert. Und diese plastische Form ist nicht so stark oder aussagekräftig wie die funktionelle, aber man kann damit immer noch viel verändern. Es braucht nur ein bisschen länger und ich glaube, jeder, der älter ist und probiert hat, eine Sprache zu lernen, kann das gut nachempfinden.
Ist diese Unterscheidung, die du gerade nennst, der Grund? Denn vor, wenn ich es richtig erinnere, vor 10, 15 Jahren dachten wir, dass das Gehirn sich nach 25 gar nicht mehr verändern kann. Und da hat man wahrscheinlich diese funktionelle und die plastische sozusagen über einen Kamm geschert, oder? Ja. Und jetzt weiß man, dass noch bis ins hohe Alter Veränderungen möglich sind. Es ist aber eine andere Charakteristik der Veränderung.
Genau, also man braucht halt länger, aber das Gehirn ist definitiv noch lernfähig. Mhm. Meistens ist auch ein Thema bei der Lernfähigkeit, dass das erwachsene Gehirn ist es gar nicht mehr notwendig, viel zu lernen. Also das heißt, ein kleines Kind kommt hier auf die Welt und kann erstmal gar nichts. Das heißt, die Notwendigkeit, verschiedene Dinge zu lernen, wie zum Beispiel sehen oder hören, die ist ja ganz groß. Desto älter man wird, ist die Notwendigkeit gar nicht mehr so groß, weil das ganze Umfeld ist ja schon vorhersehbar fürs Gehirn. Das heißt, man muss sich kaum noch anpassen. Warum?
Zumindest bis vor ein paar Jahren war das so.
Genau, also warum sollte das Gehirn diesen extremen Energieaufwand überhaupt bringen, sich anzupassen und damit zu lernen?
Ich beobachte es gerade, unser Sohn ist ein bisschen älter als 2 und auch die anderen Kinder, mit denen er so spielt, man sagt ein Wort einmal. Und auf einmal können die es. So, und diese Fähigkeit hätte ich gerne früher in der Schule, als ich Vokabeln gelernt habe oder so. Ja. Da waren mehr Wiederholungen notwendig. Aber da sieht man, dass so One-Time-Learning, einmal gesehen, einmal gehört und sofort abgespeichert.
Und wenn man dann noch sagt, wow, super, das Wort lief gut, dann ist das Reinforcement-Learning auch wieder dabei.
Bestärkung.
Genau, und dann lernt man noch besser. Also Kinder lernen auch in dem Kontext viel besser, wenn man sie immer wieder lobt oder sagt, super gemacht. Das ist jetzt leider, also wenn ich jetzt mal eine spanische Vokabel hinkriege, bekomme ich kaum Lob, deswegen bleibt sie vielleicht auch nicht so doll hängen.
So, jetzt hast du Plastizität schon erwähnt, das kennen auch nicht alle unbedingt, die zuhören. Ich sage es mal in meinen Worten und du korrigierst mich. Letztendlich bei Plastizität geht es darum, dass das Gehirn neue Verbindungen, neue Synapsen kreieren kann. Also neue Neuronen, die vorher unverbunden waren, können sich finden. Und letztendlich ist das ja auch eine Gewohnheitsbildung. Wenn man sagt, man macht etwas zum ersten Mal, dann ist das anstrengend, weil sich neue Verbindungen kreieren müssen. Wenn man es aber das 1000. Mal gemacht hat, dann ist da schon eine bestehende, stabile Verknüpfung. Das heißt, über Wiederholung werden diese Dinge verstärkt und über Weglassen, wenn man auch über schlechte Gewohnheiten spricht, dann lösen die sich mit der Zeit irgendwann. Ist das was ihr auch im bildgebenden Verfahren so sehen könnt?
Ja, sehr gut.
Okay, also es ist nicht nur ein theoretisches Konzept.
Es ist nicht nur ein theoretisches Konzept.
Was in den Lehrbüchern steht.
Und dann, was man vielleicht noch sagen kann, es gibt, wenn man jetzt ein bestimmtes Verhalten über längeren Zeitraum nicht macht, heißt das natürlich nicht, dass es dann komplett weg ist, aber diese Synapsen oder die neuronalen Verbindungen werden dann, ist nicht so, dass die komplett verschwinden, sie werden einfach nur geschwächt und ganz oft sind sie einfach nur stillgelegt über einen Zeitraum. Aber wenn man natürlich etwas macht und es einmal wiederholt, können die sich auch sehr leicht wieder verstärken. Das ist natürlich gerade auch so bei Suchtverhalten so ein Thema.
Ja, absolut. So, und nimm uns jetzt mal mit, inwiefern diese Wellen, diese 40 Hertz da einspielen. Mhm. Weil das ist ja das, worum ihr euch auch kümmert, wie man diese Funktion, die es sowieso schon gibt, wie man die beeinflussen kann. Und was ich lernen durfte, ist, dass diese Gamma-Wellen, 40 Hertz, dass das wohl ein Bereich ist, wo das Gehirn sich leichter tut, neue Synapsen zu kreieren.
Genau, also das ist bei 40 Hertz so. Und das ist ganz spannend, weil jede Frequenz, die man sozusagen auf das Gehirn impost, das ist ganz schlimmes Denglisch leider, das tut mir leid.
Alles gut, ich übersetze, falls notwendig.
Zum Beispiel bei 40 Hertz sehen wir ein verstärktes Lernen. Das heißt, Synapsen werden stärker. Bei 60 Hertz wiederum sehen wir, dass Synapsen schwächer werden. Und dass man die Lernfähigkeit sozusagen in so einer Form in beide Richtungen benutzen kann, das macht es gerade so spannend als Mechanismus.
Das erinnert mich an ein Forschungsprojekt, was gerade von, ich weiß nicht, ob du den Kollegen kennst, Professor Matthew Walker, so einer der großen Schlafforscher weltweit. Und was die Kollegen gerade machen, ist, sie probieren gerade älteren Menschen diese ganz langsamen Wellen zu induzieren, weil das sind die, die im Tiefschlaf stattfinden, wodurch Gehirnreinigung stattfindet etc. Und das ist genau das, was älteren Menschen fehlt. Und dadurch entstehen Risiken für Alzheimer, für Demenz. Und da wird eben probiert, durch externe Induktion diese Gehirnwellen, die langsam Programm dem Schlaf wieder zuzuführen, um somit auch quasi die Benefits aus diesen Phasen zu stimulieren. Klingt auch total Science-Fiction-mäßig.
Total absurd. Aber das macht jetzt sehr viel Sinn, weil wir nämlich, wir haben ein benachbartes Labor, die auch mit 40 Hertz arbeiten und auch dort das Glymphatic System, also sozusagen das Clearance-System im Gehirn, wird auch durch 40 Hertz verstärkt. Okay. Also das sehen wir auch. Das heißt, es kann auch untertags hilfreich sein, das Gehirn ein bisschen zu säubern.
So, jetzt hat nicht jeder die Möglichkeit von euch Licht in die Augen zu kriegen und mit dem Verständnis, was du über das Gehirn hast, was wären denn so ganz konkrete Punkte, wo Menschen ihre eigene Lernfähigkeit verbessern können? Weil du hast gerade gesagt, im Erwachsenenalter evolutionsbiologisch gar nicht so viele Anwendungsfälle und trotzdem würden in der heutigen Welt, wo sich alles so schnell ändert, wo man mit AI Schritt halten muss, mit allem Möglichen, ist es eine sehr wichtige Kompetenz, sich auch zu entwickeln und zu lernen. Und was sind denn so Alltagshebel fernab von euren Labormethoden, wo du sagen kannst, wenn man das macht, schadet man eher der Lernfähigkeit des Gehirns? Und auf der anderen Seite, was kann man aktiv tun, um die Lernfähigkeit bestmöglich zu unterstützen?
Ja, ich glaube, dann sollte man, und das ist natürlich auch schwierig in den meisten Jobs, aber man sollte, glaube ich, immer nach Möglichkeiten suchen, die Umgebung unvorhersehbar zu machen. Denn in einer unvorhersehbaren Umgebung kreiert man wieder die Notwendigkeit fürs Gehirn überhaupt zu lernen. Und das ist das Spannende. Also ich probiere selber immer, vor allem wenn ich irgendwo neu hingezogen bin, einen anderen Weg zur Arbeit zu nehmen. Sodass ich auch am liebsten ohne Google Maps, also ein bisschen verlaufen ist dann auch nicht schlecht, aber immer einen anderen Weg zu nehmen. Alleine, dass man mal wieder neu sich in der Umgebung neu umguckt. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. So Kleinigkeiten einfach.
Okay, das ist deshalb spannend, weil das ist total kontraintuitiv. Weil viele würden ja sagen, es ist doch alles schon so unsicher und ich rette mich da in meinen Routinen, in den stabilen Ankern, damit ich nicht noch mehr Cognitive Load, noch mehr Belastung bekomme. Und jetzt sagst du das Gegenteil. Das Gehirn wird eigentlich in einen lernfähigeren Zustand versetzt, wenn man sich nicht immer an seine Routinen hält. Also wo würdest du sagen, sind Routinen sinnvoll, um die Belastung zu reduzieren auf der einen Seite und wo ist es notwendig, ein bisschen zu stretchen, ein bisschen zu triggern, um eben die Plastizität des Gehirns auch anzuschieben?
Ja, das glaube ich. Also der Cognitive Load, von dem wir ja gerade alle andauernd reden, ist halt leider ein Problem von den Technologien hauptsächlich, mit denen wir uns alltäglich beschäftigen. Also alleine, wenn ich schon Menschen sehe, die vor einem Browser sitzen mit 20 Tabs offen und dann kommt noch das Handy und andauernd eine Notification von irgendeiner Social Media App, das ist alles eine Form von Cognitive Load, die der Lernfähigkeit schadet, weil sie sozusagen, es raubt einem den Cognitive Space. Aber wenn man die runterfährt, weil das schadet der Lernfähigkeit, die runterzufahren und dann probieren, natürliche Mechanismen in der Umgebung zu finden, wie halt einen anderen Weg zur Arbeit nehmen, sowas hilft alles der Lernfähigkeit.
Interessant. Also gerade auch, weil es wirklich neurowissenschaftliches Fundament hat. Man hat es schon gehört, immer mal wieder was anders machen und so. Aber du sagst jetzt, das Gehirn wird wirklich, wenn du jetzt beschreiben müsstest, was verändert sich im Gehirn konkret, wenn ich sage, ich gehe 10 Jahre lang den gleichen Weg und morgen gehe ich einen etwas anderen Weg, wo ich mich ein bisschen unsicher fühle. Was ändert sich an der Neurochemistry, wie man im Englischen sagt, also an dem ganzen Milieu im Gehirn, wenn man so eine Entscheidung trifft?
Wenn man 20 Jahre lang den gleichen Weg zur Arbeit nimmt, dann achtet man ja irgendwann gar nicht mehr auf den Weg. Das ist zu dem Zeitpunkt ja eigentlich, man fährt auf Autopilot und einfach den gleichen Weg runter. Und dieser Autopilot ist einfach fürs grundsätzliche Lernvermögen nicht von Vorteil. Deswegen ist es, einen neueren Weg zu finden. Was sich da neurobiologisch verändert, ist, dass man zum gewissen Grad auch wieder achtsamer wird, weil im Autopilot passiert gar nichts. Das heißt, man fährt einfach nur seinen Weg runter und diese Achtsamkeit wieder ein bisschen in den Tag mit reinzubringen, das ist sehr vorteilhaft für die Lernfähigkeit.
Das heißt, würde man da mehr Adrenalin messen, mehr Acetylcholin oder also was passiert da, dass die Aufmerksamkeit wirklich hochgefahren wird?
Auf jeden Fall mehr Acetylcholin, das ist einer der Keyplayers. Mhm. Aber natürlich auch zu einem gewissen Grad würde dann Dopamin auch mit reinkommen. Weil natürlich auf einem fremden Weg weiß man gar nicht, welche Belohnung hier einem. Vielleicht läuft man an einem schönen Haus vorbei oder an einem schönen Baum oder an einer schönen Hecke. Mhm. Und da wäre natürlich auch die Möglichkeit, dass man wieder auf so eine natürliche Art Belohnung erfährt, wieder hoch.
Ich hatte mal noch eine andere Taktik gehört, da würde mich deine Perspektive drauf interessieren. Die macht für mich voll Sinn, ist nicht so ganz einfach zu implementieren, aber da ging es darum, wenn man zum Beispiel etwas gelernt hat, jetzt mal im Studium ist oder so einen neuen Inhalt gelernt hat, dann war hier die Empfehlung, im Nachgang ein sehr stressiges bis hin zu gefährliches Event zu erleben. Weil das Gehirn, es will überleben, es macht sich immer Gedanken, was ist passiert, bevor ich in einen Stress, in eine Gefahr gekommen bin. Das heißt, es wird ein anderer Stempel draufgesetzt, als wenn danach einfach nur völlige Routine oder nichts passiert. Macht es aus deiner Sicht Sinn?
Ja, das finde ich, macht schon Sinn. Man ist dadurch ja in so einem High-Alert-State und dadurch ist man auch achtsamer und nimmt seine Umgebung mehr wahr. Das finde ich eigentlich eine gute Idee.
Ja, und vor allem die Rückschau dann, also dass das Gehirn abspeichert, welche Schritte sind dem vorausgegangen, dass man das möglicherweise, also zumindest mal abspeichert. Ja. Ich kann mich selber erinnern, es gibt ja auch dieses Phänomen des One-Time-Learning, wo Dinge, die einfach sehr kritisch sind, da muss man nicht 10 Wiederholungen haben, sondern es reicht einmal.
Genau, ja.
Ich glaube, wir alle erinnern uns an irgendwelche Kindheitserlebnisse oder so. Das war vielleicht ein kleiner Moment, aber die sind abgespeichert. Mhm. Und mein zumindest bewusst erlebtes letztes One-Time-Learning ist so 3-4 Jahre her. Da war ich in einem Hotel, war kurz vor einem Vortrag, war in diesem Autopiloten-Modus, weil ich schon den Vortrag im Geist durchgegangen bin. Und meine Gewohnheit ist immer, dass ich am Ende noch kalt dusche, um Adrenalin auszuschütten, Dopamin. So, und aus irgendeinem Grund habe ich auf heiß, auf ganz heiß. So, und ich stand da drunter und auf einmal realisiere ich, wie meine Kopfhaut gefühlt brennt. Also es war wirklich kochend, fast kochend heißes Wasser auf die Kopfhaut. Ich kann diesen Schmerz jetzt gerade empfinden und fast jeden Tag, wenn ich in die Dusche steige, egal wo, vor allem im Hotel, habe ich dieses Gefühl. Das heißt, das war wirklich One-Time-Learning, wo mir mein Gehirn sagt, in den Situationen, pass bitte jetzt auf, weil so ein Mist wollen wir nicht nochmal haben.
Ja.
Was ist da biologisch gesehen der Unterschied? Also welche Alarmsignale werden da im Gehirn aktiviert, um so ein One-Time-Learning wirklich zu verankern, im Unterschied zu anderen Lernvorgängen?
Ja, da ist natürlich auch vor allem dadurch, dass es mit Schmerz verbunden ist, so lernt das Gehirn besonders schnell, das nicht zu wiederholen. Und das ist auch einfach das Reinforcement Learning. Die Bestrafung, also der Schmerz, war so stark, dass es direkt eine viel höhere Wertigkeit bekommt im Kontext. Mhm. Und desto größer die Wertigkeit, desto schneller und stärker lernt das Gehirn.
Mhm.
Das kann im Positiven wie im Negativen genauso laufen.
Mhm.
Also das ist ja, also jetzt, der Schmerz ist sozusagen die größtmögliche Bestrafung, die es gibt. Aber wenn man jetzt mal ins Positive geht, das heißt ins Positive, aber die Dopaminausschüttung, die jetzt zum Beispiel passiert, wenn Menschen Drogen konsumieren, die ist so unnatürlich hoch, dass auch dort das Lernen so stark ist, dass man es andauernd wieder und wieder möchte. Das heißt, das ist sozusagen die positive Seite, die maximale Verstärkung. Aber Schmerz ist das komplette Gegenteil. Aber beides wird gleich stark so sofort sozusagen eingraviert ins Gehirn.
Mhm.
Und es hat auch ganz viel mit Dopamin zu tun.
Mhm. Dann lass uns mal tiefer in Dopamin einsteigen. Das ist ja eins deiner Paradedisziplinen.
Ich liebe Dopamin.
Ja, wie wir alle, glaube ich. Aber du verstehst zumindest die Mechanismen im Unterschied zu vielen Menschen. Und hat auch viel mit dem Auf und Ab des Lebens zu tun, wie man Dopamin versteht, ob man es ungefiltert laufen lässt. In der heutigen Gesellschaft sehr, sehr einfach. Früher musste man da fast schon zu verbotenen Substanzen greifen. Heute sind sie alle überall erhältlich. Was ich von dir lernen durfte, ist, dass einer der Hauptunterschiede zwischen Menschen und Tieren tatsächlich ein sehr hoher Dopaminspiegel ist. Erklär das mal. Also warum ist das so? Was glaubt man, was das evolutionsbiologisch sozusagen gemacht hat? Und dann kommen wir gleich zu den Anwendungen für uns im Alltag.
Ja, darauf gekommen ist man, weil schon seit mehreren Jahrzehnten eigentlich Forscher immer sich damit beschäftigt haben, was macht den Menschen denn besonders und vor allem anders vom Affen. Und das waren schon einige frühere Studien, die gezeigt haben, dass natürlich ist unser präfrontaler Kortex viel größer als der von Primaten. Aber wir haben auch ein Enzym, das Dopamin produziert, das heißt Tyrosine Hydroxylase. Und dieses Enzym ist bei Menschen viel höher expressiert als bei Primaten zum Beispiel. Und dann wusste man, aha, bei uns ist also viel mehr Dopamin los als bei irgendwelchen Affen zum Beispiel. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass die Forschung, die sich damit befasst, was den Menschen besonders macht, ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil das ist vielleicht auch ein anderes Thema, aber wir sind ja als Rasse, sag ich jetzt mal, so lange ist der Homo sapien noch gar nicht auf dieser Erde gewesen. Und der Neandertaler hat es ja zum Beispiel viel, viel länger geschafft und der hatte nicht so viel Dopamin zum Beispiel und der hatte auch einen viel größeren präfrontalen Kortex. Also die Frage nach evolutionstechnischem Erfolg, weiß ich noch gar nicht, ob wir die als Homo sapien so erfüllt haben, um ehrlich zu sein. Aber das, was uns definitiv anders macht, ist, dass wir halt einen erhöhten Dopaminspiegel haben. Und das geht auch damit einher, dass wir damit diese einzigartige Fähigkeit haben, für Dinge in der Zukunft zu arbeiten, die noch gar keinen Wert jetzt haben oder gar keinen kurzfristigen Nutzen in sich tragen.
Okay. Dopamin wird ja im Volksmund viel als das Glückshormon bezeichnet, was ja nicht nur zu kurz gegriffen, sondern fast schon falsch gegriffen
total.
Ist. Also nimm uns doch mal mit, wie eine für Menschen verständliche Definition, wenn Glückshormon falsch ist, was wäre die richtige Assoziation, wie man dieses Hormon verstehen darf?
Ja. Also wir haben in der Forschung relativ viel, also das meiste, was wir eigentlich gelernt haben über Neurotransmitter ist, oder was sie genau machen, ist, was passiert, wenn man ihre Konzentration verändert im Gehirn. Und da ist jetzt mal vielleicht ein Beispiel, dass das meist verschriebene Antidepressive auf dieser Welt sind SSRIs, also Serotonin Reuptake Inhibitors, die führen zu mehr Serotonin im Gehirn, was wiederum die Stimmung steigert. Jetzt ist das so, dass Dopamin als Glückshormon nicht falsch ist, aber zum Beispiel Dopamin ist grundsätzlich für die Motivation und den Antrieb verantwortlich. Natürlich ist, wenn man jetzt ein Ziel erreicht und Dopamin auf dem Weg ausgeschüttet hat und dadurch motiviert war, dann macht das Erreichen eines Zieles natürlich auch glücklich, aber Dopamin ist eher für den Anreiz dort. Das heißt, und das mal als Beispiel, Ritalin oder andere Medikamente, die für ADHS verschrieben werden, die erhöhen zum Beispiel auch den Dopaminspiegel. Jetzt ist ja niemand, der Ritalin nimmt, glücklicher, sondern einfach nur fokussierter und konzentrierter, um nach Glück zu suchen. Mhm. So, finde ich, kann man sich Dopamin gut vorstellen.
Es gibt eine spannende Studie oder ein Experiment mit Ratten in diesem Kontext, die bringt es für mich zumindest wahnsinnig gut auf den Punkt. Und zwar, du kennst die Studie wahrscheinlich auch und du korrigierst mich, wenn die Details nicht stimmen, aber was ich mitgenommen habe, ist, man hat Ratten die Dopaminrezeptoren gemutet, also dass sie Dopamin so nicht mehr fühlen konnten, und hat ihnen dann eine eigene Körperlänge entfernt Essen hingelegt, Käse, glaube ich, hingelegt. Mhm. So, und die Ratten, die kein Dopamin mehr fühlen konnten, sind verhungert. Sie haben nicht den Antrieb gehabt, den eigenen Körper aufzurichten und nur eine Körperlänge zu diesem Käse hinzugehen. Wenn man ihnen den Käse aber in den Mund gesteckt hat, dann haben sie es genossen und geschluckt und also sie waren nicht hungrig, sondern ist der Antrieb verloren gegangen. Das ist das, was du sagst, diese Motivation loszulegen. Und jetzt sind wir keine Ratten, aber ich glaube, im übertragenen Sinne kann man feststellen, wenn man das Gefühl hat, dass das eigene Dopamin eher im Keller ist, dass einem für viele Dinge der Startimpuls entsprechend fehlt. Es hat ja auch in eurer Community diesen Spitznamen The Molecule of More. Also sobald wir verstehen, wo Dopamin ist, was initial zu einer Ausschüttung geführt hat, dann sind wir motiviert, dieses Verhalten zu wiederholen, um da wieder hinzukommen.
Und da gibt's auch noch in dem Kontext auch eine spannende Studie bei Ratten. Man hat Elektroden im Rattengehirn implantiert und durch kleine elektrische Impulse kann man diese Bereiche dann aktivieren. Und es gab kaum einen anderen Bereich im Gehirn, bei dem es so eine starke Verhaltensveränderung gab, außer wenn man das Striatum stimuliert hat, also dem Gehirnbereich, in dem Dopamin produziert wird. Und die Ratten konnten dann sozusagen selber, indem sie so einen Hebel bedrückt haben, sich sozusagen selber immer wieder stimulieren. Und die Ratten, die Elektroden im Striatum hatten, haben andauernd auf diesen Hebel gedrückt. Die wollten sich andauernd wieder belohnen, belohnen, belohnen. Und das zeigt nämlich auch, wie Dopamin natürlich Belohnung und Antrieb sorgt, aber auch, wie stark es zu Habits führt, sozusagen immer wieder das gleiche Verhalten induziert.
Und was passiert im Gehirn? Du hast jetzt schon einen Gehirnbereich genannt und ich möchte gleich auch auf den Punkt kommen, dass verschiedene Verhaltensweisen immer auf das gleiche Belohnungssystem zugreifen. Das ist das, was Menschen, glaube ich, noch zu wenig verstehen, weil sie sehen ein Silo Social Media Konsum, sie sehen ein Silo Gaming, sie sehen ein Silo Snacking. Ja. Dann bei manchen kommen vielleicht tatsächlich auch Alkohol, Koffein oder Nikotin, vielleicht auch andere Drogen dazu. Aber das alles greift ja auf das gleiche System im Gehirn zurück. Also was passiert, wenn wir ganz konkret irgendwo eine Belohnung erahnen mit unserem Dopaminspiegel? Wie ist da so die Dynamik im Zeitablauf?
Ja. Ich glaube, wichtig zu verstehen ist, dass es gibt zwei große Dopaminpfade im Gehirn. Das eine ist der mesolimbische Pfad und das andere ist der mesokortikale Pfad.
Okay.
Der mesolimbische Pfad ist eher der sozusagen die kurzfristige Belohnung für die verantwortlich ist. Das heißt, wenn ich jetzt einen Kinderriegel esse zum Beispiel, ist ja nun die beste Verbindung aus Milch und Schokolade.
Die Werbung ist keine Werbung, hier keine ist alles unsponsert.
Aber dann wird sozusagen mein mesolimbischer Pfad schüttet dann ganz schnell Dopamin aus. Der mesokortikale Pfad ist aber der sozusagen eher für die Modellierung der Belohnung verantwortlich ist. Dadurch, dass im mesokortikalen Pfad dann endet Dopamin zum Beispiel im präfrontalen Kortex und da wird dann im Kontext evaluated mit der Umgebung, was ist das jetzt für eine Belohnung, was ist der Wert dieser Belohnung. Das heißt, es ist eher eine modellierte Form der Belohnung, wenn das Sinn macht.
Heißt, wo man Strategien entwickeln würde, ob es sich lohnt, den Aufwand zu betreiben, um am Ende diese Belohnung zu kriegen?
Ja, und ich glaube, in der Entwicklung macht das wahrscheinlich mehr Sinn. Also in der Pubertät ist der mesolimbische Pfad schon ausgeprägt und voll entwickelt. Und das führt dazu, dass Jugendliche ganz, also natürlich auf der Suche nach kurzfristigen Belohnungen sind. Da sind diese ganz stark. Der mesokortikale Pfad entwickelt sich verhältnismäßig viel später. Dadurch ist die Rationalisierung von Belohnungen oder was bringt mir das jetzt eigentlich oder entscheide ich mich jetzt gegen den Kinderriegel, aber für einen Apfel, das ist eine Entscheidung, die der mesokortikale Pfad trifft. Und dadurch, dass der sich viel später entwickelt, ist das pubertäre Verhalten auch manchmal so ein bisschen irrsinnig für viele Erwachsene, weil sie sind sozusagen gezielt nur auf der Suche nach diesen unmittelbaren Belohnungen jetzt und die ganze Zeit. Das heißt, wenn wir von Social Media reden, ist hauptsächlich der mesolimbische Pfad aktiv, weil mit jeder Belohnung kommt dieser ganz schnelle kleine Kick.
Jetzt kann man ja sagen, ist doch schön, wie so eine Ratte die ganze Zeit sich den Tag schön zu klicken. Also das, was du vorhin mit dem Knopf gemacht hast, ist ja bei vielen mittlerweile das Handy, ob man sich das zugesteht oder zugibt oder nicht. Ich spreche immer gern mit Menschen über ihre Screentime. Ist ein Wert, also wie lange sie am Handy sind, lässt sich ja leicht nachvollziehen. Mhm. Viele wollen das dann gar nicht, weil sie...
Können gerne später mal gucken.
Genau. Und was ich aber mindestens genauso spannend finde, ist nicht die absolute Zeit, weil dann gibt es dann Ausreden wie, ich nutze es auch für einen Job oder so, sondern die Anzahl Aktivierungen. So, das ist ein Unterschied, weil man kann zum Beispiel 4 Stunden am Stück am Handy sein, wenn man 2,5 Stunden davon voll im Deep-Work-Modus ist, dann ist das eine Sache. Wenn man die 4,5 Stunden aber über 198 Aktivierungen kreiert hat, dann ist es ein anderes Verhalten. Da sind wir beim Dauerdrücken wie die Ratten. Was sagst du jetzt als Wissenschaftlerin, die das Gehirn versteht? Was sind Risiken, wenn wir dem Gehirn den ganzen Tag immer wieder kleine Dopaminschübe geben? Wie gesagt, unbedarft könnte man doch sagen, ist doch ideal, um sich das Leben schön zu klicken.
Ja, das ist so, und da kann man wieder über den mesolimbischen Pfad reden. Also wenn man es jetzt mal vereinfacht darstellen möchte, dann ist der mesolimbische Pfad der für die kurzfristigen Belohnungen verantwortlich ist. Und der mesokortikale ist der in der Zukunft plant. Das heißt, der mesokortikale Pfad arbeitet jetzt für etwas, was vielleicht eine Belohnung in 20 Jahren bringt. Und wenn man jetzt über Social Media und andere Plattformen sich die ganze Zeit diese kurzfristigen Kicks abholt, wird der mesolimbische Pfad dadurch ganz, ganz stark. Das heißt, dass es, und da habe ich bei mir selber auch manchmal Angst vor, dass wenn wir als Verhalten uns angewöhnen, immer nur für die kurzfristige Belohnung zu arbeiten. Was passiert denn dann mit dieser wunderschönen menschlichen Fähigkeit, für die Zukunft zu arbeiten? Weil viele Sachen, die ja wirkliche Belohnungen mit sich bringen, wie zum Beispiel, Freunde finden alleine oder eine Familie gründen oder in seinem Job auf irgendetwas hinzuarbeiten, dafür braucht man ja das Durchhaltevermögen, um auf diese Belohnung hinzuarbeiten, die irgendwo weit in der Entfernung liegt. Und das heißt, wenn wir jetzt die ganze Zeit unseren mesolimbischen Pfad die ganze Zeit pushen über Social Media, dann hätte ich einfach Angst, dass wir dadurch zu sehr im Hier und Jetzt und es geht nur um diese Belohnung. Das ist sozusagen YOLO fürs Gehirn. Aber was passiert dann mit der...
YOLO, you only live once, genau, also im Moment sagen, leben.
Genau. Mhm. Was passiert denn dann mit der mesokortikalen Fähigkeit, für die Zukunft zu arbeiten oder für Belohnung in der Zukunft?
Haben wir da eine Ahnung, ob es da Querverbindungen gibt, ob das negative Auswirkungen hat?
Ich glaube, das wird die Generation vor mir in den nächsten Jahren vielleicht zeigen, weil die sind ja in einer Zeit groß geworden, in der die sofortige Belohnungen noch nie so hoch waren. Also meine Nichte zum Beispiel, die ist auch schon auf Instagram mit 14, also die holt sich jetzt schon die ganze Zeit ihren Dopamin-Kick ab. Und ich glaube, wenn man sich diese Generation mal im Laufe der Zeit anguckt, können wir dann besser beurteilen, wie die beiden sich, wie das Zusammenspiel sich zwischen den beiden entwickeln wird. Und was da vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, ist, dass wie der mesolimbische und der mesokortikale Pfad miteinander agieren, also die Fähigkeit eines Menschen, sich für eine langfristige Belohnung zu entscheiden und die sofortige, die kurzfristige abzulehnen, das entwickelt sich auch in der Pubertät. Das heißt, und das kann man sich jetzt mal so vorstellen, in der Schule sind es ja zum Beispiel zum ersten Mal so Momente, in denen einen Eltern sagen, Mensch, super, wenn du jetzt eine einschreibst, kriegst du, keine Ahnung, ein neues Kleid oder einen Mantel oder irgendwas. Und dann ist man zum ersten Mal in der Situation als Teenager, dass man sich überlegen muss, okay, treffe ich jetzt nicht meine Freunde oder gehe mit denen Eis essen, weil das eine sofortige Belohnung ist, sondern lerne ich jetzt, was keinen kurzfristigen Effekt hat, aber dann vielleicht in 3 Wochen, wenn die Klausur dann vorbei ist und ich eine gute Note bekommen habe, dann die Belohnung zu bekommen. Und dieses Entscheiden zwischen, hole ich mir jetzt die sofortige Belohnung oder lehne ich die ab und arbeite auf etwas in der Zukunft hinzu, dieses Zusammenspiel entwickelt sich in der Pubertät. Und in Es ist auch so, dass egal welche Erfahrungen wir machen, das beeinflusst das Zusammenspiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht meine Freunde treffe und für die gute Note lerne, dann wird es aber trotzdem eine 5. Dann denkt sich mein Gehirn ja auch, okay, hat sich clearly nicht gelohnt. Das heißt, jetzt werde ich mich in der Zukunft wieder für den sofortigen Kick entscheiden. Das heißt, es hängt auch viel mit Erfolgserlebnissen in dieser sensiblen Phase ab. Mhm.
Für die Menschen, die sich jetzt zurückerinnern und sagen, in der Pubertät habe ich eigentlich ganz viel mich für den kurzfristigen Kick entschieden. Mhm. Ist das Kind dann in den Brunnen gefallen oder was können wir jetzt im Erwachsenenalter tun, um diese Langfristperspektive auch wieder zu stärken, diesen Muskel kurzfristig abzulehnen, um langfristig abzusahnen?
Also die Fähigkeit ist natürlich dann nicht weg. Also man kann immer noch im Erwachsenenalter, ich sag mal, es ist nur die Tendenz, es ist natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man sich sein Leben lang immer sofort irgendwie eine Belohnung abgeholt hat oder nie verzichtet hat, ist es natürlich nicht, wird es natürlich schwieriger im Alter, aber es ist nicht unmöglich. Und das heißt natürlich auch, dass man sich immer wieder sagen muss, warte mal, warum mache ich das hier jetzt genau? Und sich dann immer gewollt dafür zu entscheiden, vielleicht die kurzfristige Belohnung auf diese zu verzichten mit dem Gedanken, ich arbeite jetzt auf eine Sache zu.
Jetzt haben wir die ganze Zeit das Beispiel Social Media strapaziert, was ein sehr präsentes ist, weil wir alle haben ein Handy in der Hosentasche, wir alle sind sehr viel dran, oder die meisten zumindest. Viele hören es auch über dieses Gerät gerade, unser Gespräch. Was sind denn noch Aktivitäten im Alltag, die wir eigentlich als normal empfinden, die aber immer wieder einen dieser beiden Pfade, wahrscheinlich eher den kurzfristigen, aktivieren, ohne dass wir das in diesem Kontext Dopamin überhaupt einordnen?
Ja, da ist natürlich Social Media eigentlich dem, mit dem wir am meisten andauernd in Kontakt sind. Und das, was Social Media Plattformen auch sehr gut genutzt haben, ist halt, dass die Art von Belohnung, die wir erfahren, ist sehr variabel. Also jedes Mal, wenn man auf seinem Instagram-Kanal abhängt, manchmal kommt ja was Gutes und manchmal was Schlechtes. Und die Tatsache, dass wir es nie wirklich einschätzen können, das hört sich vielleicht verrückt an, aber genau das macht es fürs Gehirn auch so süchtig. Wir sind dadurch jedes Mal motiviert, erneut zu gucken, was gibt's jetzt auf dem Feed und was gibt's jetzt auf dem Feed. Und diese Variabilität ist das, was das besonders süchtig macht, sozusagen.
Prediction Error, wie es im Fachjargon heißt. Und es klingt erstmal wie ein Fachbegriff, aber ich machen wir mal das Gedankenexperiment. Wenn wir jedes Mal wüssten, wenn wir auf Instagram, weil du das Beispiel gebracht hast, dass da 11 neue Likes und 4 neue Nachrichten sind. Wenn es immer das Gleiche wäre, dann wäre der Suchtfaktor geringer, weil es eine komplette Vorhersehbarkeit ist. Das ist genau das, was diese Menschen sich ja auch in dem Design der Apps zunutze machen, was im Casino der Fall ist. Mhm. Im Casino, man zieht den einarmigen Banditen und hofft. Mhm. Und genau das passiert ja in der App. Bei den meisten muss man ja tatsächlich runterwischen mit dem Daumen. Das heißt, auch das ist wirklich der Bewegung eines einarmigen Banditen sehr nachempfunden. Stunden. Man wirft einen Chip ins Rennen und hofft. Das ja. Gleiche passiert bei Newsfeeds. Ist die neueste Headline eine spannende oder eine weniger spannende? Und ich beobachte das auch, ich habe einen Hund und beschäftige mich viel mit Hundeerziehung. Und da lässt sich das wunderbar beobachten, und zwar wie folgt. Ein wichtiger Begriff ist ja der Rückruf. Also man möchte, dass der Hund, wenn Gefahr besteht oder man nach Hause gehen will oder so, sehr stabil zurückkommt. Und wenn man dem Hund jetzt, ich durfte schon zwei Hunde erziehen, habe da also einen gewissen Erfahrungsschatz, wenn man dem Hund jedes Mal ein Leckerli gibt. Jetzt würden die Asketen sagen, mit Leckerlis ist eh falsch zu belohnen, sonst, aber lassen wir das mal außen vor, da gehe ich manchmal den Shortcut, also mit Leckerlis. Wenn man jedes Mal ein Leckerli gibt, am Anfang findet er es total spannend, irgendwann lässt der Effekt nach. Man merkt richtig, wie er abwägt, ist vielleicht der Geruch da drüben ein bisschen besser als das eine Leckerli. So, wenn ich jetzt aber umstelle und sage, oft gar keins, manchmal 5, und manchmal 20, manchmal das ganze Abendessen Futter, dann blinzeln seine Augen, und zwar jedes Mal, weil ihm völlig unklar ist, nach welcher Regel hier gespielt wird. Es hält komplett seine Erwartungshaltung offen, und diese Unsicherheit führt dazu, dass er sich jedes Mal fragt, bei meinem Herrchen könnte der Jackpot lauern. Und im übertragenen Sinne passiert das, wenn wir ins Handy gucken. Es könnte der Jackpot sein. Deshalb sind Dating-Apps sehr, sehr süchtig machend, weil es könnte der Traumpartner, die Traumpartnerin deines Lebens beim nächsten Wisch auf dich warten.
Total. Wobei man ja sagen muss, bei Dating-Apps heißt es immer, man soll die große Liebe finden und sie ist nur einen Daumenwisch entfernt, aber da geht es nur um Dopamin. Das haben die CEOs der ganzen Unternehmen schon ziemlich gut verstanden. Da geht es nur noch ums Dopamin.
Was sind noch weitere Quellen? Social Media. Aber wo lauert noch Dopamin, was wir so nicht im Blick haben?
Ich glaube, im Job schon jeder, der einen Vorgesetzten hat, da lauert zum Beispiel auch Dopamin.
Okay.
Dopamin kommt ja auch einfach durch Lob oder Feedback, also im Positiven wie im Negativen verändert sich da auch die potenzielle. Ja, sonst fällt mir gar nicht so viel ein, um ehrlich zu sein, im Alltag.
Hier hören ja viele Menschen zu, die einen Job haben, sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeitende. Wie spielt da Dopamin rein? Also in dem Kontext wird das so noch nicht diskutiert. Also was können Führungskräfte machen, um ihre Mitarbeitenden nicht manipulativ zu motivieren? Und wo muss man als Mitarbeiter auch aufpassen, dass man nicht vom Chef die ganze Zeit nur feingemacht Dopamin sich abholt?
Wobei das feingemacht Dopamin ja im Zweifel als Arbeitgeber gar nicht so eine gute Idee wäre, weil dann würde man sich ja kaum noch anstrengen. Also ich glaube, ein guter Chef, der seine Mitarbeiter ein bisschen quälen möchte, der würde variables Dopamin ausschütten. Also mal wird für eine Arbeit gelobt, mal wird überhaupt nicht gelobt, also dieses hin und her. Aber das Dopamin selber als Arbeitnehmer ist dann natürlich auch, dass jedes Mal, wenn ich eine Arbeit vorstelle und ich sage jetzt mal, ich habe da 2 Wochen drauf gearbeitet, dann ist natürlich, man erhofft sich immer Dopamin. Also die Anticipation ist immer da. Aber ob sie dann final eintritt, davon ist ja der Chef, dafür ist der Chef verantwortlich.
Jetzt hat Dopamin ja, jetzt, wir reden das jetzt so ein bisschen schlecht, dass es gefährlich ist, aber evolutionsbiologisch hat es ja eine wahnsinnig wichtige Funktion. Du hast vorhin den Vergleich zu Tieren gebracht, das ist der Grund, warum wir viel Aufwand betreiben können, um vielleicht eine kleine oder auch eine größere Belohnung in der Zukunft zu kreieren. Das ist erstmal eine wahnsinnig spannende und wichtige Funktion. Wo ist jetzt der Unterschied für dich zwischen so einer gesunden Motivation, auf etwas hinzuarbeiten, auch über einen längeren Zeitraum? Ich selber zum Beispiel bin gerade in der Fertigstellung meines Buches. Da muss man über Wochen und Monate wirklich, zumindest für mein Empfinden, sehr viel Aufwand, sehr kognitiv anstrengenden Aufwand kreieren, um potenziell dann mal ein fertiges Buch in Händen zu haben und das mit Lesern da draußen teilen zu dürfen. So, und wo ist die Grenze zwischen, ich jag dem nächsten Kick nach, was wir eher ein bisschen runterfahren wollen, und wo ist diese gesunde Motivation, auf ein größeres Ziel hinzuarbeiten?
Ja, ich glaube, in dem Moment, in dem Dopamin ein Problem wird, das erfährt man, indem man, wenn man dieses bekannte Craving erlebt. Also eigentlich, es gibt ja auch viele, die gar nicht mehr ohne Instagram können zum Beispiel. Und dieses Craving, in dem Moment, in dem ich so süchtig bin nach etwas, in dem Moment ist eigentlich die Suche nach Dopamin ein bisschen krankhaft. Vor allem, wenn es diese kurzfristige Dopamin-Kick ist.
Da würde ich gern tiefer rein, weil ich kenne viele, die geraucht haben, viele, die mehr Alkohol getrunken haben, als sie gerne hätten, auch viel am Handy sind. Und die Standarderklärung, ich möchte es gar nicht werten, ist ja immer, ich könnte immer aufhören, aber es macht ja auch Spaß. So. Ja. Und es ist Genuss, es ist Zeitvertreib, es ist Information. Es gibt ja viele Wege, sich diese Dinge schön zu reden. Aber woran merkt man wirklich dieses Craving, also dieses Verlangen, dieses Süchtige? Und da können wir jetzt auch den Kontext zu echten Drogen herstellen, weil sowohl Kokain als auch Heroin etc. sind alles diese Pfade, die du im Gehirn vorhin kreiert hast. Aber wo endet aus deiner Sicht dieses, es macht ja Spaß, und wo ist die Grenze, wenn man wirklich ehrlich ist? Ob man ehrlich sein will, ist nochmal die andere Sache, es muss jeder selber entscheiden. Aber wo ist so die Grenze, wo du sagst, ab dann würdest du es eher als Suchtverhalten einordnen?
Ja, also ich glaube, die Ausrede, es macht ja Spaß, die kennt jeder gut, die habe ich auch schon mal benutzt, es macht ja auch alles Spaß. Ich glaube, das Problem ist, wenn man mal wirklich ehrlich mit sich ist und weiß, dass man nicht mehr ohne kann, dann ist es auf jeden Fall, würde ich sagen, ein Problem. Und dazu muss man auch sagen, bei all diesen Alltagslastern, die man so hat, die ja Spaß machen, aber auch den Dopaminspiegel hochhalten, es ist halt leider, also Craving ist das eine Sache, aber es ist natürlich auch sehr leicht heutzutage nicht daran zu denken, dass wenn ich jetzt noch 30 Jahre lang weiter rauche, man kann das ja gut verdrängen sozusagen, und wenn man immer wieder Ausreden finden muss, warum das jetzt in Ordnung ist, anstatt dass man es einfach mal lässt, ich würde sagen, das ist ja leider schon ein kleines Problem.
Und wir hatten hier eine Episode zu gemacht gehabt. Dieses Jahr kam eine Studie von der Uni Heidelberg raus. Da wurde getestet, was Menschen, junge Menschen, ich glaube Mitte 20 waren die Probanden, die sehr regelmäßig das Handy nutzen, was man beobachten kann, wenn die mal 72 Stunden nicht auf ihr Handy gucken. Und ich habe mit großer Begeisterung hier geteilt, eine Solo-Episode gemacht, selber auch ausprobiert. In meinem High Energy Club haben viele Menschen das nachgemacht, und ich habe bisher niemanden gefunden, der nicht völlig begeistert war danach. Es ist nicht so einfach zu machen, man muss ein paar Dinge organisieren, man muss auch erreichbar, oder viele müssen erreichbar sein, die einen Familienkontext etc. haben. Aber ich möchte es hier nochmal bestärken, ich verlinke die Episode auch nochmal, probiert wirklich mal 72 Stunden ohne Handy. Es wird einem erstens zeigen, wie ausgeprägt die Sucht tatsächlich ist, wenn man so eine Art Phantomschmerz hat, dass man jetzt in dem Moment eigentlich zuckt, ja, und will, aber dann darf man es halt nicht, oder man möchte es nicht. Und aber auch, was für eine Ruhe auf einmal wieder im Gehirn einkehrt, wenn man nicht die ganze Zeit diesen Impuls hat. Ja. Was ist das Längste, was du in den letzten 12 Monaten ohne Handy hinbekommen hast?
Ja, ich muss sagen, ich habe, glaube ich, Glück. Ich habe Instagram nie wirklich für mich entdeckt. Das heißt, das ist schon mal ein großes Laster, was ich Gott sei Dank nicht habe. Seitdem ich LinkedIn habe, bin ich da auch mal zwischendurch. Aber das ist gar nicht so mein Problem. Ich glaube, ich bin eher so ein Streamer, Netflix und Co. Mhm. Und da halt schon, wenn ich mal nichts runtergeladen habe, dann halt ganz lange, ganz viele Tage schon, ja.
Aber es stimmt, wir haben vorhin über Quellen gesprochen, auch Streaming ist natürlich ein Dopamin, wenn man sich auch das Design anguckt, Intro überspringen, um möglichst schnell oder sofort in die nächste, also man muss ja mittlerweile eher abbrechen, um nicht sofort in die nächste Episode reingezogen zu werden. Ah. Und würde ich wahrscheinlich, wenn ich der Anbieter wäre, genauso machen. Und ich habe gestern war es von einem, der auf Social Media, ein amerikanischer Influencer, in Anführungsstrichen, Jocko Willing heißt der. Muss man nicht mögen, ich ist eher so ein bisschen militant unterwegs, schreit die Leute an, also Motivationscoach. Mhm. Aber er hat eine ganz krasse Wahrheit gesagt. Er hat gesagt, die Anbieter sind nicht schuld, dass wir Stunden und Tage da verbringen. Die haben keine virtuelle Fessel an deinem Fuß, die dich dazu zwingen. Es gibt nur eine Person, die dafür verantwortlich ist. Und das sind wir selber. Und es ist gerade so ein bisschen schick geworden zu sagen, die sind so genial designt, die Sachen, die haben so ein Suchtpotenzial. Und es stimmt alles. Es wird einem einfach gemacht. Aber ich finde nicht, dass wir die Verantwortung abgeben dürfen, dass es fast gar nicht mehr anders geht. Als wären wir so völlig willensschwache, ferngesteuerte Lebewesen. Wir alle können entscheiden, ob die App da ist. Man kann sie runterlöschen. Man kann sich beschränken. Es gibt auch technische Hilfsmittel, wie man Pausen am Tag einlegt. Es gibt die Optionen. Also ich respektiere jeden, der sagt, ich möchte das so machen. Aber dann wünsche ich mir auch die Ehrlichkeit, dass man es auch so möchte und nicht irgendjemandem anderen die Verantwortung dafür zuschieben.
Ich glaube auch so, wenn man es als Laster anerkennt, gewinnt man damit auch so ein bisschen wieder diese Befugnis, dass man selber über sich Entscheidungen treffen kann und nicht immer so, die sind daran schuld. Ja. Aber ich muss dadurch, dass ja mein Problem eher Netflix ist, der CEO von Netflix hat wohl mal gesagt, our biggest competitor is sleep. Und das liegt natürlich auch daran, weil im Schlaf natürlich kein Dopamin ausgeschüttet wird. Also es ist sehr einfach für Netflix im Vergleich zum Schlaf zu gewinnen. Es gibt eine kleine Schlafphase, in der ein bisschen Dopamin ausgeschüttet wird. Und das ist die Phase, in der man träumt. Und an Träume kann man sich ja kaum erinnern. Das heißt, wenn wir vielleicht aktiver träumen würden, wäre es vielleicht ein fairerer Krieg zwischen Netflix und Schlaf. Aber so ist die Competition ziemlich leicht.
Ach krass, das muss ich mal rausholen, das Statement. Mhm. Das löst bei mir gleich ein paar Gedanken aus. Was würdest du jetzt sagen, ich meine, unser System wird sich die nächsten 100 Jahre nicht ändern und auch nicht 1000 Jahre. Also bis da eine evolutionsbiologische Veränderung ist, das werden wir alle, die jetzt zuhören, nicht miterleben. Gleichzeitig wird sich auch das Umfeld nur wenig ändern. Es wird wahrscheinlich eher noch extremer werden, dass die Dopaminfallen überall lauern. Was kann man aus deiner Sicht machen, um trotzdem nicht völlig in diesen Junkie-Modus zu verfallen, sondern da eine gewisse Achtsamkeit und eine gute Balance zwischen unserer Physiologie und der Realität da draußen hinzubekommen? Was sind so ganz konkrete Maßnahmen?
Ja, deswegen, und ich glaube, sobald man, und ist natürlich notwendig, dass wir oft untertags in diesem Autopilot landen, aber in dem Autopilot treffen wir auch keine bewussten Entscheidungen. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass man probiert, zwischendurch mal aus diesem Autopiloten rauszukommen und mal wieder bewusster lebt. Dadurch wird auch der Griff ans Handy bewusster und es wird nicht alles direkt so automatisiert, weil Automatisierung heißt auch immer, dass man nicht drüber nachdenkt. Und das, glaube ich, das Wichtige. Also probieren, aus dem Autopiloten auszubrechen.
Auch das, glaube ich, kann jeder nachvollziehen. Man möchte vielleicht kurz gucken, wie das Wetter morgen ist. Und dann hat der Daumen schon so eine einprogrammierte Logik von 6, 7 Apps. Man weiß gar nicht, warum man initial reingegangen ist, aber man hat so seinen Standardpfad erlebt.
Und da kann man schon sagen, das, was mir mal empfohlen wurde, und das klappt wirklich sehr gut, wenn man so eine kleine Inconvenience schafft, wie zum Beispiel jetzt die Instagram-App, in so 3 verschiedene Folders zu verstecken auf dem Handy, ist diese kleine Hürde schon, nach der App zu suchen, macht es schon ein bisschen schwieriger. Und dadurch kann man solche Verhaltensmuster auch leichter brechen.
Absolut.
Man muss sich selber einfach ein bisschen schwieriger machen.
Absolut. Und das ist ja insgesamt das Geheimnis, in Anführungsstrichen, wie man Verhalten entweder bestärkt oder schlechtes Verhalten lässt, dass man das gewünschte Verhalten sehr, sehr einfach macht, ein System baut, wie die Dinge da liegen, wo man sie gerade braucht, und umgekehrt Hürden zu kreieren, dass es eben nicht so einfach ist. Und du hast vorhin von einem anderen Weg gesprochen, und letztendlich kann man auch den Klickweg auf dem Handy verändern, dass man den Startbildschirm immer mal wieder umstellt oder, wie du sagst, ist auf Ebene 3 versteckt, denn dann ist die Zeit zwischen Reiz und Reaktion ist etwas länger, und dann hat man wieder Entscheidungsspielraum.
Genau. Und vor allem dieses, und das ist ja wieder auch, ich meine, das Drogenbeispiel ist in dem Kontext schon gut zu benutzen, weil nämlich die Gefahr von etwas abhängig zu werden, liegt daran, wie schnell man etwas nimmt und wie schnell das Dopamin danach kickt. Mhm. Also der Grund, warum viele Psychedelics nicht süchtig machen per Definition, ist, weil es ja meist 1 Stunde oder 2 braucht, bis sozusagen der Dopamin-Kick kommt. Mhm. Dadurch ist es fürs Gehirn gar nicht so eindeutig nachzuvollziehen. Aha, das kommt jetzt daher. Wenn jetzt allerdings Koks die Sekunde danach sofort der Dopamin-Kick kommt, das ist das fürs Gehirn so leicht nachzuvollziehen. Aha, das ging so schnell, es kommt also daher, also machen wir das wieder und wieder. Und das heißt, wenn man so eine Instagram-App leicht versteckt, man ein bisschen länger braucht, dann dauert es auch ein bisschen länger. Und in dem Kontext ist es auch gut, sein Handy vielleicht mal auf Grayscreen zu stellen, weil diese ganzen sensorischen Inputs einen auch andauernd motivieren, weiterzumachen.
Ja, und auch das Nervensystem unnötig triggern. Also ich will das wiederholen, ganz viele, in unserem Programm sprechen wir viel darüber, die Handyzeit runterzukriegen, ohne was verpassen zu müssen. Das ist immer die große Sorge. Und bei den meisten Handys, wenn man 3-mal auf den rechten Knopf drückt, ist so eine Default-Einstellung, wird sofort auf Graumodus. Das Handy wird in der Sekunde langweiliger, denn die roten Bällchen, wo die Anzahl neue Nachrichten stehen, sind auf einmal grau schattiert. Und an Rot kommt unser Nervensystem nicht vorbei. Rot ist Blut, Rot ist Gefahr. Es hat einen Grund, dass das Stoppschild im Straßenverkehr rot ist. Ja. Wir kommen nicht dran vorbei. Und warum sich das Leben so viel schwerer machen? Das heißt nicht, dass man seine Urlaubsfotos auf Schwarz-Weiß gucken muss. Man kann ja auch schnell wieder umschalten. Aber wenn man in so einem Autopilotmodus ist, wo man gestresst ist, wo man wenig Disziplin, wenig Willenskraft hat, ist ein wunderbarer Hebel, da ein bisschen Attraktivität rauszunehmen. So. Jetzt haben wir bisher so über deine Funktion als Wissenschaftlerin gesprochen. Wir haben uns ja aber initial kennengelernt, weil du auch ein wie ich finde, und jetzt, ich habe es ja auch in der Einleitung schon klar geframed, das ist keine bezahlte, keine gesponserte Episode. Ich krieg von euch weder Geld noch Produkte geschenkt noch irgendwas, aber ich finde das Produkt, was du mitdesignt hast, einfach klasse. Und zwar reden wir hier von einem Fläschchen, einem Shot, wo ihr sagt, dass es hilft, besser in den Fokus zu kommen, bestimmte Zustände schneller und einfacher zu erreichen. Und ich habe es erwähnt, ich war in den letzten Monaten sehr darauf angewiesen, kognitive Höchstleistung zu bringen. Das heißt, ich war sehr experimentierfreudig auch in dieser Phase und habe tatsächlich euer Produkt, was dafür stehen soll, schneller und länger in den Fokus zu kommen, also den Zustand, den ich brauche, den zu kreieren. Ich habe das dann bei euch auf der Website bestellt und dann probiert. Und um ehrlich zu sein, kann ich es bis heute nicht glauben. Und wie gesagt, es soll keine Werbung sein. Aber wenn Produkte für mich gut funktionieren, dann bin ich auch der Erste, der das hier nicht verheimlicht. Und ich bin sehr kritisch, wie die Mechanismen dahinter sind. Deshalb, da werde ich dich gleich noch grillen und verstehen wollen. Und auch, ich habe eine Studie dazu gemacht. Auch die möchte ich challengen. Ich möchte erstmal nur sagen, es kommt erstmal von einem Erfahrungsbericht von mir. Und der hat wirklich dazu geführt, dass ich länger als sonst in einem sehr klaren, konzentrierten Zustand war. Und jetzt gibt's drei Erklärungsansätze dafür. Erstens, dass ich euren Shot genommen habe. Zweitens, dass ich sehr enge Deadlines hatte. Das funktioniert bei mir auch immer gut. Es führt zu einem höheren Adrenalinspiegel. Das, qua Definition bin ich dadurch konzentrierter. Und den dritten habe ich jetzt vergessen, den wird
Placebo
mir...
Placebo wahrscheinlich.
Placebo, genau. Haben wir im Vorgespräch ja exakt Placebo. Genau. Und der ist auch wichtig. Wenn Menschen Placebo hören, denken sie immer so an Fake. Aber das stimmt nicht. Wer sich mit dem Körper beschäftigt, weiß, dass Placebo real ist. Es gibt genug Studien, wo man Menschen etwas gegeben hat, was gar nicht stimmt. Sie geglaubt haben, dass sie etwas bekommen haben und der Körper wirklich physiologisch messbar die Reaktionen gezeigt hat. Und dann kann man sagen, okay, warum soll man dann Geld dafür zahlen, wenn man einen Placebo-Effekt kriegt? Und meistens ist ja dann die Mischung aus allem. So, aber du kannst jetzt weder meinen Placebo noch meine Deadlines beeinflussen. Du kannst aber uns erklären, wie es sein kann, dass am Ende ist ja Nahrungsergänzungsmittel und da bin sowohl ich als auch viele Menschen sehr skeptisch, weil man sagt, eigentlich sollte man doch alles über die Nahrung kriegen können. Und deshalb interessiert mich jetzt wirklich ganz besonders. Erstens, was muss in meinem Gehirn passieren, damit ich in diesen besseren Fokuszustand komme? Und zweitens, wie kann ein Nahrungsergänzungsmittel dabei helfen, diesen Zustand schneller, länger oder überhaupt zu erreichen? Also lass uns mal mit dem ersten Teil anfangen. Was muss im Gehirn passieren, damit ich mich sehr gut und länger fokussieren und konzentrieren kann?
Dafür muss, das ist ja wieder das Thema Dopamin leider, aber dafür musst du überhaupt motiviert sein, dich zu konzentrieren sozusagen. Das ist schon mal der erste Schritt, der Anreiz muss da sein und der passiert einfach über Dopamin. Das heißt jetzt, dass man genug Dopamin produzieren muss in dem Fall, dass der Anreiz auch gegeben wird. Also man muss Dopamin ausreichend produzieren und dann muss aber natürlich auch weitergeleitet und freigesetzt werden. In deinem
Ganz kurz,
Fall,
ja? Da würde die Deadline helfen, oder? Also wenn ich eine Deadline habe, die präsent ist, dann könnte es sein, dass mein Körper jetzt versteht, okay, da muss Dopamin sein, um diese Deadline einhalten zu können.
Ja, oder eher, das ist dann dein präfrontaler Kortex, der sozusagen evaluiert hat, oh, da ist jetzt eine Deadline, ich brauche jetzt hier das Dopamin. So. Mhm.
Okay. Gut, also es muss Dopamin da sein und dann muss es auch bereitgestellt werden. Was ist Schritt 2?
Schritt 2 ist dann die Weiterleitung. Also Dopamin wird ja im Striatum produziert und dann weitergeleitet und jetzt in deinem Fall im präfrontalen Kortex freigesetzt. Mhm. Da heißt dann, okay, hier ist ein Anreiz. Den Anreiz, was das für dich genau ist, jetzt die Deadline, das wird alles im präfrontalen Kortex sozusagen koordiniert und dann wird sozusagen der Anreiz freigeschaltet, in diesem Bereich sich auf diese eine Sache zu konzentrieren.
Mhm. Okay, und was passiert dann in, sag ich mal, wenn ich an einem Tag keine Nahrungsergänzungsmittel, die wir gleich noch definieren, was da drin ist? Also warum funktioniert dieser Prozess dann nicht ganz so gut, wie er könnte? Und was ist dann der Unterschied, wenn ich noch bestimmte Nährstoffe, bestimmte Aminosäuren zuführe, warum das Ganze dann offensichtlich besser oder zumindest für mich fühlbar besser funktioniert? Was ist so der A-B-Vergleich?
Ja, der A-B-Vergleich ist, dass du wahrscheinlich auch parallel noch an ganz vielen anderen Sachen arbeitest und dadurch dein Körper sehr gestresst ist. Wenn wir jetzt in so einem gestressten Zustand sind, allocated unser Körper Nährstoffe an verschiedene Themen. Die Dopaminproduktion ist in so einem gestressten Zustand meistens nicht da, worauf alle Energie verschüttet wird. Das heißt, dass wenn man situativ in gestressten Phasen das Gehirn einfach unterstützt, dann führt das auch dazu, wenn man ihm ausreichend gibt, dass sogar wenn jetzt das Gehirn sagt, warte mal, ist gerade alles so stressig, das machen wir mal wieder lieber hierfür verantwortlich, das andere hierfür. Dann haben wir sozusagen, wenn man dem Körper ausreichend gibt, dann unterstützt das gerade in so stressigen Phasen die Dopaminproduktion.
Okay. Gemacht. Und was muss man konkret an Nährstoffen, an Aminosäuren, an Kofaktoren, was auch immer geben? Wir gehen jetzt nicht die ganze Liste durch, aber gib mir mal einen Überblick, wo ihr gestartet seid in eurer Idee, das Gehirn zu unterstützen, was für Erkenntnisse ihr gesammelt habt, um dann zu sagen, in dieser Kombination, in dieser Menge führt es dazu, dass Menschen sich in dem Fall besser konzentrieren können.
Ja, du hast es ja schon vorhin schon gesagt, du wolltest mental extrem leistungsfähig sein. Und ich glaube, so habe ich damals auch gestartet, das will ja eigentlich jeder die ganze Zeit. Und Nahrungsergänzungsmittel, die haben einen sehr schlechten Ruf, aber sind auch sehr powerful. Also ich habe dann damals, als ich angefangen habe, sozusagen meine mentale Leistungsfähigkeit zu stärken, verschiedenste Präparate genommen. Also auch so Sachen wie Alpha-GPC, die ja in Europa noch nicht mal zugelassen sind, ich aber damals nicht wusste, das war natürlich auch alles so Themen. Und wir wollten dann etwas kreieren, dadurch, dass die mentale Leistungsfähigkeit heute so gefragt ist, fanden wir das plötzlich sehr überraschend, dass es dafür noch eigentlich keine einfachen Präparate gibt, die wirklich wirken. Denn jeder arbeitet viel mit seinem Gehirn und da ist immer die Hauptfrage. Das, was wir uns immer überlegt haben, war Athletes don't run on an empty stomach, why should your brain? Und dadurch, dass
also auf Deutsch, Athleten würden nie hungrig auf den Platz gehen. Warum muten wir unserem Gehirn das
Gleiche zu?
Ja.
Und vor allem dadurch, dass wir heute durch den kognitiven Overload sind unsere Ressourcen schon ziemlich am Limit. Also das Gehirn wird die ganze Zeit eigentlich stimuliert. Wenn wir ihm jetzt nicht die Nährstoffe geben, die es braucht, um auf jedem Bereich gut zu performen, dann ist das Gehirn den ganzen Tag hungrig und kann dementsprechend auch nicht richtig funktionieren. Mhm. Und so sind wir dann also gestartet und zwar von Anfang an klar, dass wir bestimmte Neurotransmittersysteme unterstützen wollten. Dopamin ist in dem Fall entscheidend für die Konzentration oder ich sag jetzt mal für die Motivation, sich zu konzentrieren. Und andere Neurotransmitter wie zum Beispiel GABA sind ganz wichtig für den Schlaf. Das heißt, wie können wir GABA unterstützen? Wie können wir für die Konzentration Dopamin unterstützen oder für die gute Laune Serotonin? Und das war dann also der Anspruch. Das machen natürlich pharmakologische verschreibungspflichtige Medikamente schon ganz lange. Die wirken über diesen Mechanismus auch. Das heißt, wir wissen, dass es funktioniert. Nur ist natürlich A, sind sie verschreibungspflichtig und B, zu Recht. Die sollten auch nicht von jedem genommen werden. Also nur, wenn es eine klare Indikation gibt. Und man kann diese Neurotransmittersysteme auch natürlich unterstützen. Und ich glaube, nicht alle wissen, dass Neurotransmitter der Baustein für diese sind Aminosäuren. Das heißt, wenn man jetzt nicht genug Aminosäuren, bestimmte Aminosäuren zu sich nimmt, dann leidet darunter auch die Neurotransmitterproduktion. Und im Fall von Dopamin ist das Tyrosin, ist ganz, ganz wichtig und Phenylalanin, das sind sozusagen die zwei großen Spieler, die Bausteine, aus denen dann das Gehirn Dopamin produziert.
Also wir reden von Aminosäuren, ich glaube in dem Fall essentielle Aminosäuren, gell? Also die sind auch in Fisch drin, in Fleisch drin, also die kann man auch auf andere Art zu sich nehmen. Was ist der Unterschied bei euch? Ist die Konzentration höher oder ist die Kombination mit anderen Dingen höher? Also was ist der Unterschied, ob ich jetzt, ich übertreibe jetzt bewusst ein bisschen, aber ob ich 3 Steak esse und mich dadurch besser konzentrieren kann oder eben ein Präparat wie eures nehme?
Also wenn du 3 Steaks essen würdest, dann hättest du mit Sicherheit genug von diesen Aminosäuren. Mhm. Das heißt, selbst in stressigen Phasen, wenn du wahrscheinlich für alle anderen Sachen auch noch Aminosäuren brauchst, hättest du mit Sicherheit genug, um auch noch Dopamin zu produzieren. Mhm. Bei uns sind ja nicht nur Aminosäuren drin, sondern auch Cofactors für Enzyme, also das Enzym, über das wir schon mal geredet haben, Tyrosin, Hydroxylase, das braucht auch bestimmte Cofactors, um gut zu funktionieren. Die kriegt man auch noch über unseren Shot. Das heißt, da sind nicht nur Aminosäuren drin. Und was ich auch, also wir sind als, ich sag jetzt mal, als Firma ist nicht der Anspruch, dass wir wollen, dass Menschen sich nicht gut ernähren. Wir hoffen, dass sich jeder gut ernährt und dann zwischendurch eine situative Unterstützung hat, wenn er sie braucht. Es geht nicht darum, dass wir einen ungesunden Lifestyle unterstützen.
Und wie gesagt, ich bin nach wie vor skeptisch. Ich möchte euer Produkt jetzt, wenn das Buch abgegeben ist, wenn der Faktor Deadline weg ist und den Faktor Placebo möchte ich auch ausschließen. Ja. Du hast mir gesagt, ich werde auch Fläschchen kriegen, wo kein Wirkstoff drin ist, der aber genauso schmeckt, die gleiche Verpackung ist. Das ist natürlich nur N gleich 1, brauchen wir nicht. Es ist keine Studie im klassischen Sinn, aber ich möchte für mich rausfinden, ob es diesen Effekt wirklich geben kann, weil er hat mich wirklich umgehauen. Ich teste sehr viel. Manche Dinge kann man sich einbilden, da passiert was. Andere passiert nicht wirklich was, aber das war seit ganz langem das erste Mal, wo ich gesagt habe, das ist wirklich spürbar. Also wenn das stimmt, dann habt ihr wirklich etwas kreiert, was vielen Menschen helfen kann, längere Zeit in diesem sehr kostbaren Zustand Fokus zu sein. Jetzt gibt es ein paar Aber und da würde ich mir auch gerne deine Perspektive zu haben. Wir haben zum einen gelernt, zu viel Dopamin ist auch nicht gut. Was wird jetzt mit jemandem passieren, der 2-3 Mal am Tag sich diesen Shot gibt? Wird er sein Dopaminsystem unnötig stressen oder wird er es nur in Anführungsstrichen mit den richtigen Ressourcen versorgen und das System an sich ist davon nicht betroffen? Also was sind Risiken eines regelmäßigen Konsums?
Die Risiken sind eigentlich so, wenn wir geben dem Körper ja nur die Nährstoffe, die Mikronährstoffe, die es braucht, um Dopamin zu produzieren. Das heißt nicht, dass wir im Falle von Parkinson wird Menschen ja auch direkt Dopamin zum Beispiel verschrieben. Das machen wir natürlich nicht. Das heißt, das, was wir machen, wir ermöglichen es eigentlich nur dem Gehirn, Dopamin zu produzieren. Jetzt ist die Dopaminproduktion aber im Gehirn selber strikt reguliert. Also das Enzym Dopamin, Tyrosin Hydroxylase inhibiert, also hemmt, sobald es genug Dopamin gibt, die eigene Produktion. Das heißt, das Gehirn ist eigentlich sehr stark ausbalanciert und diese Feedback-Mechanismen, damit es von einer Sache nicht zu viel gibt, sind überall im Gehirn implementiert. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man plötzlich viel zu viel Dopamin hat. Dazu kommt es gar nicht. Es geht eigentlich nur darum, um zu unterstützen, sodass man ausreichend hat. Also diese Shots ermöglichen es immer nur dem Gehirn. Und das ist auch immer wichtig bei solchen Sachen nicht zu vergessen, dass das Gehirn ist immer noch derjenige, der entscheidet. Also das Enzym in dem Fall würde niemals unnötig viel Dopamin produzieren, dadurch, dass es selber gehemmt wird, sobald es genug gibt. Das Problem bei den meisten ist allerdings, dass es nicht genug gibt. Okay. Und das heißt, um auf gesunde Levels zu kommen, das unterstützen wir.
Verstanden. Und jetzt habt ihr auch eine Studie dazu gemacht. Jetzt muss man sagen, anbieterfinanzierte Studien wie in dem Fall sind immer auch, also gerade du als Wissenschaftlerin guckst wahrscheinlich auf andere Konstellationen da kritisch. Aber gib uns doch mal einen Überblick, High Level, was diese Studie gemacht hat, mit wie vielen Menschen ihr das gemacht habt, was die Erkenntnisse waren und dann auch einen kritischen Blick, wie du, wenn du nicht involviert wärst, so eine Studie einordnen würdest.
Also wir haben, das war auch eine Placebo-kontrollierte Studie, deswegen hast du hoffentlich auch nochmal die Möglichkeit, den Placebo zu testen. Also der Placebo ist in unserem Fall, schmeckt genau gleich wie unserer Shot, enthält nur keine aktiven Inhaltsstoffe. Und der Placebo-Effekt, und das ist natürlich immer, man muss gegen den Placebo testen, weil, wie wir schon gesagt haben, es beeinflusst das Gehirn auch ohne, dass da wirklich etwas den Unterschied macht. Das heißt, die Placebo-Kontrolle ist ganz wichtig und dann natürlich noch randomized, also das Ganze muss randomisiert sein und blinded. Das heißt, unsere Probanden wussten nicht, was sie nehmen. Die haben jetzt entweder ein Placebo genommen oder unseren Shot.
Und auch die es organisiert haben, wahrscheinlich
genau,
nicht,
also
oder?
Double-blinded, die genau. Probanden wussten nicht, was sie nehmen und die Analytiker, in dem Fall die Datensätze ausgewertet haben, wussten
diese
nicht.
Diese drei Kriterien sind für wissenschaftliche Standards höchster Standard.
Genau, Gold Standard nennt man das dann immer. Genau. Und wir haben die Studie durchgeführt mit einer Firma zusammen, die heißt Cambridge Cognition. Die sitzen in England und die haben sehr standardisierte Web-based Tests entwickelt, mit denen man Reaktionsgeschwindigkeit, Visual Processing Speed, Memory Errors und alle diese Parameter des Gedächtnisses.
Also klassische kognitive Leistungsdimensionen.
Genau, Parameter messen kann. Und das war nämlich eigentlich nochmal das Schöne, das war bei uns fast das vierte Blinding, weil dadurch, dass wir das sozusagen an diese Firma outgesourced haben, die Probanden haben dann 60 bis 90 Minuten, nachdem sie unsere Shots genommen haben, diese Tests gemacht. Und sie haben uns immer nur gesagt, welche Farbe der Shot hatte, war es jetzt blau oder gelb. Und das war sozusagen der Internal Blinded Color Code. Mhm. Und dann haben sie 60 bis 90 Minuten danach die Tests gemacht und dann haben wir die Auswertung erhalten der Firma. Ich glaube, was uns am meisten geflasht hat, waren, dass Gedächtnisfehler durchschnittlich 60% reduziert wurden. Und das misst man zum Beispiel so, dass sich jemand eine Zahlenfrequenz merken muss und die Zahlenfrequenz wird immer, immer länger. Und Probanden, die unseren Fokus-Shot genommen haben, konnten sich einfach viel längere Zahlenfrequenzen merken, ohne Fehler zu machen. Und das heißt, dass die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses erhöht wurde.
Der REM-Speicher.
Genau. Und das Arbeitsgedächtnis ist ja eigentlich so, mir wurde mal gesagt, dass Piloten 7 Sachen gleichzeitig extrem gut machen können und der Durchschnittsmensch anscheinend nur so 3 bis 4. Und das heißt, wenn die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses größer ist, man also mehr Informationen behalten kann und diese auch noch nutzen kann und modellieren kann, das macht es natürlich auch im Alltag. Der Arbeitsalltag wird dadurch viel leichter.
Das klingt jetzt wirklich eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Und wie gesagt, viele Menschen werden das jetzt skeptisch begutachten, weil du bist ein Insider aus dieser Firma, Chief Science Officer. Und natürlich guckt man auf seine eigene Arbeit nicht objektiv. Aber wenn du jetzt wirklich probierst, mal da in diese Brille abzunehmen und als Neurowissenschaftlerin drauf zu gucken, wie würdest du so eine Studie, was das Design, was die Ergebnisse anbetrachtet, einordnen? Und welche Kritik hättest du da vielleicht auch?
Ich glaube, was wir sehr gut gemacht haben, ist, dass wir wirklich objektive Daten gesammelt haben, also nicht nur subjektiv. Ich glaube, ein großes Problem ist, dass Menschen mal gefragt werden, und wie hast du dich gefühlt?
So wie ich in dem Fall.
Genau. Ja. Aber leider sind diese subjektiven Daten natürlich, es ist immer natürlich sehr biased. Und deswegen objektive Daten zu sammeln, das haben wir sehr gut gemacht. Darauf haben wir uns auch beschwert, was natürlich eine Kritik ist, dass wir haben das mit 84 Probanden gemacht, was einfach zu klein ist. Nun muss man dazu sagen, dass das generell so eine Studie aufzusetzen, vor allem als junges Startup, ist nicht besonders leicht. Also es gibt einen Grund, warum jedes Biotech-Startup irgendwann an Novartis und Co. verkauft wird, um die finanziellen Mittel zu haben, um große Studien durchzuführen. Das hat eigentlich nur Big Pharma. Das heißt definitiv, ich hoffe auch, dass wir irgendwann noch mal die Möglichkeit haben, die Studie größer aufzusetzen mit mehr Probanden. Das wäre ein großer Traum.
Ja, was für eine Größenordnung reden wir in so einer kleinen Studie? Wie viele Nullen hat die Zahl?
Ja, so das Zehnfache. Ich würde sagen so 800 Probanden, das wäre schon cool.
Okay.
Ja. Sowas.
Bin ich gespannt. Und ich würde auch gerne mitmachen bei der nächsten Studie.
Man muss, und dann natürlich auch eine große Kritik, und ich lese selber jedes Mal, wenn ich eine Studie lese, gucke ich mir immer an, wer hat denn das Ganze gesponsert. Und das ist natürlich auch, ich würde das dann, glaube ich, sehr gerne komplett outsourcen, sodass wir nicht mehr als Firma dahinter stehen. Einfach weil das bei mir selber auch einfach... Ja, es ist nie vorteilhaft, wenn die Firma, die es entwickelt hat, gleichzeitig auch noch Sponsor der Studie ist. Am schönsten wäre eigentlich, wenn irgendeine Drittpartei sagen würde, komm, wir testen das jetzt auch mal. Das wäre sehr cool.
Vielleicht hört jemand zu, also gerne melden, wenn ihr da Interesse habt. Wie ist es denn für dich als Wissenschaftlerin? Es hat ja immer ein Risiko auch, wenn man, sage ich mal, auf die andere Seite hüpft und auf einmal in den kommerziellen Bereich geht, vielleicht selber ein Produkt mitdesignt und dann eher in die Marketing-Bubble abdriftet, kommerzielle Interessen in den Vordergrund kommen. 2 Fragen dazu. Erstens, wann war so der Punkt, wo du gesagt hast, ich möchte das, wohl wissend, dass das vielleicht auch meinen wissenschaftlichen Ruf vielleicht nicht unbedingt verbessert? Und das Zweite ist, was hast du bisher erlebt, seitdem du diesen Schritt gemacht hast? Hat es dein Renommee beeinflusst? Wie sind da auch die Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen aus deinem Bereich?
Also es muss man sagen, dass viele von meinen Neurowissenschaftler-Kollegen, das sind schon alle ziemliche Nahrungsergänzungsmittel-Junkies. Also ich kenne kaum einen, der nichts nimmt. Und es war damals so, wir saßen in einem großen Büro zu 12 und jeder Schreibtisch war voller Tabletten. Es war schon fast zum Totlachen. Also die Tatsache, dass das Neurowissenschaftler, glaube ich, viel machen, hat einen natürlich motiviert. Und es war dann auch immer so, wenn jemand reinkam und sagt, oh, ich habe gestern die und die Studie gelesen, jetzt nehme ich auch Taurin, um länger zu leben. Das ist, glaube ich, eine sehr große Community, in der wir uns auch viel über sowas austauschen.
Darf ich da kurz reinhaken? Ja. Weil es kommt ja auch jede Woche fast eine Studie raus und die sagt, es ist fast alles nur Humbug, was die ganze Industrie anbietet. Es gibt ein paar, es gibt Vitamin D, es gibt Omega-3 und vielleicht Kreatin, Magnesium noch und alles andere ist BS. Ja. Guckt ihr da als Fachexperten anders drauf? Also sagt ihr, das stimmt nicht, was da bestimmte Adressaten veröffentlichen? Oder seid ihr einfach so tief im Thema und sagt, ich probiere alles und einfach aus Spaß an der Freude?
Nee, man guckt sich das schon genau an, weil vor allem immer, wenn Studien so zusammengefasst werden mit dem Motto, das bringt nichts, dann denkt sich ein Wissenschaftler erstmal, ich gucke mir erstmal an, wie die Methodik dahinter war. Also wie haben die Studie wirklich durchgeführt? Und das ist eigentlich schon das Wichtigste. Also von mir aus kann jemand sagen, das bringt nichts, aber wenn ich die Methodik, die benutzt haben, um zu diesen Erkenntnissen zu kommen, wenn ich die solide und gut finde, dann lasse ich mich davon auch nicht beirren, nur weil irgendein Newspaper-Artikel sagt, das bringt alles gar nichts. Also da sind Wissenschaftler sehr auf die Methodik bedacht. Wie wurde das Ganze durchgeführt? Mit was für einer Gruppe? Und dann natürlich im Idealfall sollte es schon sogenannte Meta-Analysen geben. Und Meta-Analysen sind ja nun, da werden viele verschiedene Studien alle zusammengenommen. Das hat dann immer eine Probandengröße von 10.000. Das ist natürlich der Traum. Und dann kann man sich ein wirkliches Bild darüber machen. Mhm.
Und in eurer Disziplin gibt es ja auch hohe Qualitätsstandards. Also wenn Dinge veröffentlicht werden in einem Journal, dann ist es ja nicht deine persönliche Meinung oder die Meinung deines Laboratory, sondern haben Experten, die unabhängig sind, da nochmal genauestens drauf geguckt. Also du bist ja selber jemand, der sehr viel veröffentlicht hat. Als ich deinen CV gelesen habe, deinen Lebenslauf, ich habe dich auch gerade nochmal gefragt, stimmt das alles? Also ich habe noch nie so eine junge Wissenschaftlerin gesehen, die so eine Litanei an wirklich auch in hochqualitativen Journalen veröffentlichte Dinge hat. Gib uns da doch mal kurz so einen Einblick in eure Welt, warum das so einfach so der Adelstitel ist, wenn man veröffentlicht wird und was das auch für Mühsal bedeutet. Also wer guckt da alles drauf, bis man mal sagen kann, meine Publikation ist jetzt wirklich veröffentlicht?
Also ich glaube, das, was viele immer unterschätzen, ist, wie lange das Ganze dauert. Also sagen wir jetzt mal, das sind dann ja teilweise, eins von meinen Papers hat 8 Jahre gebraucht insgesamt. Das heißt, man forscht 8 Jahre um dieses Thema herum. Dann hat man das.
Das heißt, dein einer Dopaminkreislauf ist sehr ausgeprägt, der auf die
so
Zukunft.
Auf den langfristigen Nutzen ausgelegt. Ja, das muss man auch in der Forschung haben. Mhm. Wie du ja schon gesagt hast, die meisten Medikamente, die in Mäusen funktionieren, funktionieren im Menschen nicht. Das heißt, das Ganze ist auch noch variabel. Das heißt, das ist der ultimative Dopamin-Kick. Aber also dass man forscht dann sozusagen 8 Jahre drum, dann hat man das Manuskript fertiggestellt und dann submittet man das in irgendeinem Journal, in dem man jetzt sozusagen die Top, da gibt es natürlich Top-Journale und dann einige, die weniger gut sind. Aber dann submittet man das dort und dann wird das erstmal an den Editor geschickt, der guckt sich an, passt das zu uns, zu dem, was wir sonst so publizieren. Und wenn der sagen, ja, das passt, es hängt dann immer vom Journal ab, meistens so 4 bis 6 externe Wissenschaftler gesucht, die das Ganze kritisch hinterfragen. Und die kommen dann mit einer Liste von Fragen zurück. Und diese Liste von Fragen heißt dann entweder mehr Experimente machen. Und ich muss auch dazu sagen, dass meistens das Feedback sehr hilfreich ist. Also vor allem, wenn man 8 Jahre an einem Thema forscht, sieht man ja manchmal den Wald vor Bäumen nicht mehr. Das heißt, wenn ein externes Feedback kommt, ganz oft werden dadurch auch neue Fragen gestellt. Also das macht das Manuskript besser. Man ist natürlich immer selber ein bisschen genervt fast davon, wenn jetzt so eine Liste von Fragen kommt, aber es schadet dem Manuskript meistens nicht. Ja, und wenn man dann die erste Runde der Fragen beantwortet hat und das alles integriert hat, das dauert dann bestimmt ein Jahr, dann reicht man es erneut ein. Manchmal kommen dann noch mehr Fragen, dann baut man die wieder mit ein. Und irgendwann ist man dann endlich mal publiziert.
Also alle, die hier auch schon mal ein Buch geschrieben haben und denken, das ist mühsam, ich glaube, da seid ihr auch nochmal auf einem ganz anderen Level unterwegs. Cool. Also ich bin, wie gesagt, ich hoffe, dass uns niemand das hier, wir haben volle Transparenz, aber ich hatte Lust drauf, dir auch die Möglichkeit zu geben, über dieses Produkt zu sprechen, weil ich bin wirklich überzeugt und es hat keinen kommerziellen Hintergrund, gar nichts, aber Menschen, die wirklich Interesse haben, Dinge zu tun, um ihre eigene Kognition. Und wir haben jetzt nur über dieses Fokusprodukt. Ihr habt ja noch andere Dinge, auch in den Schlaf besser zu finden. Das habe ich jetzt nicht getestet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich vor allem auf dieses dopaminstimulierende Präparat gestürzt. Da bin ich wirklich happy. Deshalb an euch, an dich erstmal vielen Dank, dass ihr die Kenntnisse, die ihr in der Wissenschaft und nicht nur, ihr baut ja natürlich auch auf jahrzehntelangen Erfahrungen von Kolleginnen und Kollegen auf, aber einfach, dass es Menschen gibt, die Interesse an der Wahrheit haben, an der Findung der Wahrheit und dass wir das zusammen, vielleicht können wir mit diesem Podcast auch einen kleinen Beitrag leisten, es schaffen, in das Leben der Menschen etwas mehr Qualität, etwas mehr, was auch immer man braucht im Leben, zu kreieren. Denn ich finde es wirklich immer schade, wenn große Erkenntnisse verstauben in den Papers. Und man muss ehrlich sagen, ich habe mich da reingearbeitet, aber es ist schon auch komplex, wissenschaftliche Paper zu lesen. Wenn man nicht in dem Bereich ist, es sind nur Fachbegriffe, es ist Englisch auf einem Niveau, was jetzt auch nicht unbedingt Schulenglisch ist. Es ist komplex, aber mittlerweile habe ich da richtig Spaß. Es ist für mich auch so eine kognitive Herausforderung, der ich mich immer wieder stelle, und ich finde immer wieder Gold. Und dieses Gold in das Leben der Menschen zu transferieren, das ist einfach großartig. Und ihr seid jetzt, wie gesagt, einen speziellen Weg gegangen, dass ihr nicht nur darüber sprecht, sondern es wirklich auch in eine eigene Formel, in eine eigene Rezeptur gebracht habt. Ich wünsche euch wirklich, dass das auch die folgenden Tests standhält, dass ich mich nicht geirrt habe in meiner Euphorie, und dass ihr damit auch den Erfolg habt, den ihr euch wünscht. Das werde ich sehr nah beobachten, und wenn ich da helfen kann, mache ich wirklich sehr, sehr gerne. Die letzte Frage an dich, Theresa, wenn wir jetzt mal Dopamin ausklammern, alle diese Dinge, sondern du nochmal auf dein eigenes Leben zurückblickst. Du bist noch jung, aber hast ja trotzdem schon einiges erlebt. Was ist so für dich auch aus den Auf und Abs des Lebens für dich die allerwichtigste Erkenntnis?
Ja, da würde ich wirklich sagen, und ich hatte jetzt gute 10 Jahre, in denen ich es eigentlich immer geschafft habe, die Notwendigkeit zu kreieren, mich anzupassen, damit mein Gehirn lernfähig bleibt. Und ich hoffe, dass das immer so bleiben wird. Also sei es jetzt durch einen Umzug gewesen, ich hatte das Glück, für die Forschung auch viel umzuziehen, viel im Ausland zu leben. Und ich hoffe, dass das weiter so bleibt, weil mir das sehr gut getan hat. Und ich würde jedem, es hat natürlich auch was, immer in der gleichen Stadt zu wohnen, aber ich bin ein großer Fan davon, immer mal wieder alles zusammenzupacken und wegzuziehen und umzuziehen. Ich glaube, damit tut man seinem Gehirn einen großen Gefallen.
Und das, was jetzt wirklich ein physischer Umzug ist, kann ja im übertragenen Sinn auch andere Dinge sein. Ein Jobwechsel, der vielleicht auch nicht freiwillig ist, muss nicht nur schlecht sein, und andere Veränderungen im Leben. Wir alle sind ja, und wenn man den Zukunftsforschern glauben darf, wird die Rate, die Geschwindigkeit der Veränderung noch viel stärker werden, was viele Menschen auch völlig zu Recht als Bedrohung empfinden. Aber wenn du jetzt sagst, unser Gehirn liebt diese Art von Setting, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen nach Anspannung, nach vielleicht auch überhöhtem Stress anfühlt, dann ist es etwas, wofür unser Gehirn gemacht ist. Finde ich eine wunderbare Aussage, weil man könnte auch denken, das Gehirn ist eigentlich nur für Routine, nur für Gleichförmigkeit gemacht. Du sagst das Gegenteil. Finde ich ein sehr schönes. Und auch das Auf und Ab ist ja qua Definition Veränderung. Man ist mal ganz oben, wo man happy ist. Man wird mal in eine Krise stürzen. Aber unser Gehirn kann beides, wenn wir ihm die Rahmenbedingungen geben. Ein paar davon haben wir heute definiert. Deshalb vielen Dank, dass ihr da als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Klarheit reinbringt, dass ihr euch auch die Geduld nehmt, es Menschen wie uns erklären zu wollen. Und dann können wir alle die Menschheit ein kleines Stückchen nach vorne bringen. Vielen Dank.
Ich danke dir.